am Anfang, so, was ich manchmal so da gehört habe, war, naja, also das ist ja nichts Neues. Also weil natürlich, also abteilungsübergreifend haben wir auch schon früher gehabt. Was aber sehr wohl neu ist, wenn man nämlich sagt, wer verantwortet eigentlich das Geschäftsmodell Photovoltaik? Ist es das Produktmanagement? Ist es das Vertrieb? Und da habe ich gesagt, es ist das Cross-Team. Und die Veränderung war, also Projektarbeit vorher auch, abteilungsübergreifend, aber wenn man jetzt sagt, die Verantwortung nehmen wir aus der Linienorganisation heraus und geben die Verantwortung in ein Cross-Team. Und dieses Cross-Team speist sich aus genau den drei Bereichen, die es braucht, um dieses Geschäftsmodell erfolgreich zu machen. Das ist nämlich Produktmanagement, es ist Vertrieb und es ist vor allen Dingen Prozessmanagement. Und die kriegen dann die Verantwortung als ein Cross-Team, gibt natürlich einen Sprecher und so weiter, also schon alles ausgeklüngelt für dieses Geschäftsmodell. Und die reporten auch nicht einer Abteilung oder nicht einem Abteilungsleiter, sondern es gibt einen Steuerungskreis, was sich aus den Abteilungsleitern und meiner Wenigkeit zusammensetzt, aber wo quasi über die AL-Runde hinaus auch dann teilweise Teamleiter oder Experten mit an Bord sind, wo wir alle gemeinsam dann uns halt anschauen, wie entwickelt sich das Thema, welche Herausforderungen geben sich, schafft das Cross-Team seine Ziele zu erreichen, was hindert sie, wir challengen sie auch natürlich, wir helfen ihnen und wir beantworten Fragen und da, wo nötig, treffen wir auch Entscheidungen. Aber idealerweise ist es so, dass dieses Cross-Team sein Ziel kennt, Budget bekommt, Freiraum bekommt, macht und tut und wir als Steuerungskreis sie unterstützen.
Hallo und herzlich willkommen bei Utility 4.0, dem Podcast über die emissionsfreie Zukunft unserer Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein mit Verantwortung in der alten und neuen Energiewirtschaft, genauso wie Gäste aus den Städten und Kommunen, in denen wir alle mit dieser Energie arbeiten und leben. Ich suche Menschen, die noch ordentlich was vorhaben auf ihrem Weg und besonders reizen mich Gäste, die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als bekannt oder gewohnt. Von Ihnen will ich wissen, was Sie antreibt und wo es Sie noch hinführen soll. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge auch mal wirken zu lassen und gerne auch, um nochmal hinterher zu fragen. Dieser Podcast soll euch, mich und meine Gäste auf neue Ideen bringen, vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und letztlich ermutigen, gleich morgen loszulegen. Heute zu Gast ist Özbay Özcan, Hauptabteilungsleiter Markt und Kunde bei den Stadtwerken in Münster. Kleiner Hinweis von mir noch vorab, ihr werdet hier und da merken, dass die Aufnahme von Anfang dieses Jahres ist. Hat also schon eine gewisse Reife entwickeln können in meinem Podcast Weinkeller. Das hat seine Gründe, allen voran hatte ich ein kleines Tief mal wieder, aus dem ich gerade versuche wieder rauszukrabbeln. Dazu werde ich mich podcastmäßig in Zukunft auch versuche, ein bisschen anders aufzustellen, sodass ich da wieder ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinbekomme. Das Ganze dauert aber noch ein bisschen und bis dahin geht es einfach hier weiter. Ich freue mich, wenn ihr weiter am Apparat bleibt, auch wenn da mal längere Lücken sind in meinen Veröffentlichungen. Und ja, jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Utility 4.0. Hallo Özbay, grüß dich.
Hallo Timo.
Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat mit uns beiden und du hast eben gesagt, Timo, wenn das jetzt hier alles nicht spannend wird, ne, dann können wir das auch einfach lassen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr cool gesagt von dir. Mal gucken, ob wir es ein bisschen spannend gestalten können. Unser Thema hier für alle, die jetzt hier reinkommen, ist Agilität, sind agile Unternehmen, agile Stadtwerke in diesem Fall, weil wir sind ja bei den Stadtwerken in Münster. Und über das Netzwerk sind wir zusammengekommen, also über Menschen, die ich kenne, die auch in Agilität unterwegs sind. Da hat mal jemand gesagt, ihr müsst mal nach Münster gucken oder du, Timo, und sprich mal mit dem Özbay. Der macht da Sachen, die gehen in die Richtung und die sind vielleicht so ein bisschen spannend. Fand er auf jeden Fall. Jetzt hast du eben gesagt, vielleicht ist es gar nicht so spannend, da können wir gleich noch mal ein bisschen reinpieken. Aber vorab mal gefragt, wie bist du gestartet ins Jahr, Özbay? Was war so los? Was ist heute? Was war so die ersten Tage? Mit welchem Mindset bist du hier unterwegs und hier reingerutscht in den Podcast?
Also ich bin relativ frisch ins Jahr gestartet, weil ich gestern angefangen habe. Genau, ja. Da hatte ich noch Urlaub gehabt. Also insofern starte ich gerade frisch ins Jahr.
Ja.
Und dementsprechend Batterien aufgeladen.
Ja.
Und gucke jetzt auf ein spannendes Jahr 2024. Das letzte Jahr war ja sehr herausfordernd.
Ja.
Auch sehr spannend, turbulent, wenn man so sagen will.
Du bist ja wirklich an der, diese Kriegsmetaphern sind scheiße, ich weiß, aber du bist so an der Front, ne? Markt und Kunde, alles was unter das Motto Preisbremse zum Beispiel läuft, ist dein Tisch, ne? In Münster. Das ist
leider Gottes mein Tisch auch, genau. Und in der Tat, das Jahr 23 kann man schon teilweise als Front bezeichnen, da gebe ich dir recht.
Und hast du irgendwas noch mit so in die Weihnachtsfeiertage mitgenommen, wo du noch mal drauf rumgekaut hast, wo du gesagt, was so rüberschwappt, sag ich mal, von 23 in 24, was immer noch ein Thema bleibt, wo du vielleicht auch so denkst, das müsste ich mir für 24 noch mal vornehmen oder will ich mir vornehmen? Was gibt es da so ein paar Klöpse in deinem Magen, die so ein bisschen bewegen?
Also ich konnte zum Glück über die Feiertage schon einigermaßen abschalten. Das ist mir gelungen, wobei mir auch klar war, dass ich die Themen, mit denen ich quasi 23 abgeschlossen habe, in 24 genauso weitermache. Und das ist auch genauso eingetreten. Also insofern schon einiges mitgenommen, ganz aktuell durch die Entscheidung der Gerichte, dass natürlich die Fördertöpfe wegfallen.
Ja.
Wir wieder am Rotieren, weil die Netzentgelte steigen, die wir so nicht eingeplant haben. All das, das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft die gesamte Branche. Ja. Und da denkt man dann schon mal auch über die Feiertage drüber nach, wie man das jetzt organisiert und was das Ergebnis eigentlich bedeutet.
Also ihr müsst alles eigentlich neu rechnen, oder?
Ja, neu rechnen, neue Preisanpassungen, die ja immer sehr viel Aufwand sind, auch keine schönen Themen hin zum Kunden sind. Und am Ende des Tages war ja abzusehen und auch klar, dass wir das nicht zeitgerecht weitergeben können. Das heißt, es hat auch einen Ergebniseffekt für uns ganz konkret. Ja. Und das ist ein Ergebnis, was an anderer Stelle dann halt fehlt. Also es bricht uns nicht das Genick, aber es ist schon ordentlich.
Okay. Wie seid ihr mit euren IT-Systemen da zugange oder wie habt ihr das abbilden können? Habt ihr da jetzt, weil das war ja auch oft so ein, ich spreche auch viel mit dem Marcel Linnemann von der iTEMS und ich glaube, ihr seid auch da unterwegs.
Genau.
Und er sagte, das war schon, weil er das ja, er hat das so betrachtet, dass er das ja für alle Werke, für diese, die IT machen, musste er erst sozusagen alles immer lesen, schnell, was da im Gesetz steht, was so zum Referentenentwurf kommt und so, um dann immer schon abzuschätzen, wie kriege ich das schnell umgesetzt? Wie war das dann letztlich bei euch?
Ja, also genau so. Und ich würde sogar noch einen drauflegen, Timo, das war der Wahnsinn. Und ist es noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin seit 18 Jahren in der Branche.
Ja.
Und habe natürlich auch einiges erlebt und auch gibt auch immer wieder Krisen, aber in der Masse und in der Tiefe an Themen, gerade rund um das Thema Strom- und Gaspreisbremse, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und das ist schon wirklich, also das war dann schon Schmerzensgeld, muss man ganz klar sagen. Und wir haben es auch noch nicht, also wir haben es jetzt am Ende des Tages auch gemanagt und abgewickelt. Aber es hat uns natürlich aufgehalten bei vielen anderen Themen, die wir umsetzen wollten. Und es wird uns auch noch dieses und nächstes Jahr auch noch beschäftigen.
Okay. Lass uns mal einen kleinen Deep Dive kurz machen. Es geht hier heute um das Thema Agilität und ihr habt da schon ein paar Schritte unternommen, agiler zu werden. Hat euch das jetzt konkret zum Beispiel geholfen bei der Preisbremse, wo du gesagt hast, ey, zum Glück haben wir dies oder jenes schon bei uns eingeführt, was uns jetzt wirklich hilft, auch in diesen, ja, in solchen Situationen doch irgendwie arbeitsfähig zu bleiben?
Doch, definitiv. Also ich kann es jetzt natürlich nicht an konkreten Zahlen bisher noch nicht.
Aber so, wo du, manchmal sitzt ja so Beobachtung, wo du dann, oder weißt du, so.
Ja, also für mich ist erstmal die wichtigste Erkenntnis, dass wir trotz dieses teilweise ja auch, muss man wirklich sagen, Wahnsinns, das Chaos, was auf uns eingebrochen ist, dass wir es organisiert bekommen haben, dass wir am Ende gemanagt bekommen haben und uns die Mitarbeiter auch nicht aus der Kurve geflogen sind. Also viele kriechen da wirklich auf dem Zahnfleisch. Und ich glaube, das, was wir mit dem Thema Agilität und die neue Arbeitskultur und Arbeitsmethoden für uns initiiert haben, hat uns natürlich geholfen.
Also ich glaube, ein Beispiel oder irgendwas, wo du sagst, ja, das
ist... Das fängt ja schon mal damit an, dass wir die Themen, die wir beackern, nicht nur rein aus der Linienorganisation heraus bearbeiten, weil dann bist du viel zu langsam.
Ja.
Funktioniert ja so in der Form nicht. Das heißt, das abteilungsübergreifende Zusammenarbeiten ist ja etwas, was wir mit agilen Arbeitsmethoden auch sagen besser machen können. Und jetzt rund um das Thema Strom- und Gaspreisbremse war es ja auch notwendig, abteilungs- und bereichsübergreifend sehr schnell und sehr eng zusammenzuarbeiten. Ich glaube, da hat es halt geholfen.
Okay. Ja, cool. Da steigen wir nachher nochmal ein. Ich würde gerne mal genau wissen, wie ihr auch so organisatorisch, wie deine Abteilung da so aufgebaut ist, ne, dass man das mal genauer versteht oder vielleicht auch dann, wie ihr eingebettet seid in die ganzen Stadtwerke Münster. ist auf jeden Fall für mich schon mal ein spannender Ausblick als bei. Aber vielleicht nochmal wieder zurück. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist? Und wo kommst du überhaupt her? Dein Name, dass du da jetzt in Münster bist und dass du Markt und Kunde machst und Hauptabteilungsleiter bist.
Also vielleicht bleiben wir ganz kurz mal in Münster. Hier bei den schönen Stadtwerken Münster bin ich seit etwas mehr als 3 Jahren, bin ja 2020 eingestiegen. Und da gab es auch diesen Fachbereich Markt und Kunde noch nicht, sondern der ist dann aus einer Reorganisation heraus gegründet worden. Und im Prinzip innerhalb dieses Fachbereiches Markt und Kunde hast du die gesamte vertriebliche Wertschöpfungskette. Das war vorher in unterschiedlichen Ressorts aufgeteilt.
Es gab Vertrieb, oder? Es gab Vertrieb, Abrechnung. Ja,
genau. Es gab also Vertrieb, Abrechnung, Kundenservice, aber nicht unter einem Hut, wenn du so willst. Ja. Und ich sag mal, diese klassischen 4 Ps, die du auch kennst, die haben wir jetzt dann unter einem Dach, Markt und Kunde, zusammengefasst. Und in dem Zuge ist diese, sagen, Hauptabteilung entstanden.
Sag nochmal diese 4 Ps auch für die Hörer und Hörerinnen, was Price.
Genau, also das ist das immer das Thema Produkte, Pricing, Marketing, der Vertrieb und natürlich darüber hinaus noch das ganze Thema Kundenservice und dann das, was wir so klassisch als Operations, also was du gerade schon gesagt hast, ne, Abrechnung, Forderungsmanagement bis hin zur Beschaffung, also Portfolio-Management und auch digitaler Vertrieb und Service.
Mir fällt gerade ein, aus Münster kommt ja auch der Heribert Meffert, ne? Der ja in der Uni, da ist man, ne? Der Meffert ist Marketing und der hätte mich jetzt wahrscheinlich geschlagen. Und hätte mich wahrscheinlich geschlagen, wenn ich jetzt nicht wüsste, was ist mit den 4 Ps. Und ich dachte nochmal so, eigentlich glaube ich, war das Price, Product, Place und Promotion.
Oder Promotion, so. Ganz genau.
Ja, genau, okay. Klammer zu. Okay. Wo warst du denn vorher?
Vorher, die 15 Jahre vorher, mein voriges Leben, waren komplett eben, zu Beginn war es der RWE-Konzern.
Ja.
Oder irgendwann der Innogy-Konzern.
Genau, okay, die blauen. Die blauen einmal. Und was hast du da gemacht? Warst du in einem ähnlichen Bereich, oder?
Also ich war lange Zeit auch im Vertrieb eingestiegen, damals ganz klassisch beim Trainee-Programm nach dem Studium.
Ja.
Dann so ein bisschen meine erste Station, und da schließt sich auch irgendwo der Kreis, war in einer Abteilung, Organisation, wo wir Dienstleistungen für Partnerstadtwerke entwickelt haben. Mhm. Netzwerkpartner, da bin ich da.
Ja, genau, okay.
Die kennst du. Und dann eine kurze Zwischenstation im Marketing, und dann habe ich auch eigentlich im Vertrieb, irgendwann als die RWE Vertrieb gegründet wurde, bin ich da hingegangen, weil ich gemerkt habe, okay, wenn man was bewegen will, kann man das durchaus im Vertrieb halt tun, und da habe ich auch meine Passion gefunden.
Okay.
Und war lange Zeit dann auch im B2C-Vertrieb, wie es so schon heißt, also Endkundengeschäft, private Haushalte, dort auch vermarktet Strom und Gas, Glasfaser und die EDL-Produkte.
Bist du da schon mit so agilen Methoden oder Denkmustern in Berührung gekommen eigentlich bei der RWE? Weil die waren ja immer vorweggehen, und ich weiß, hier und da so haben die eine sehr gute HR-Marke da aufgebaut mit Pionier.
Pioniergeist.
Genau. Und ich glaube, in dem Umfeld gab es auch so Begriffe wie Agilität und adaptive Organisation und so, oder?
Ja, also das war auch ehrlicherweise, Timo, der Moment, wo ich mit diesem Thema geimpft wurde.
Ah, okay.
Und das habe ich auch mitgenommen. Und das war wirklich prägend. Mhm. Ich habe auch durchaus das Gefühl, dass wir damals bei der RWE und dann Innogy auch da wirklich Vorreiter auch in der Branche waren. Also andere Branchen waren da schon weiter, aber in der Energiebranche waren wir somit die Ersten, die das initiiert haben. Und das hat mich geprägt, das habe ich mitgenommen. Mhm. Und das habe ich dann auch natürlich hier bei den Stadtwerken Münster natürlich nicht 1:1. Das funktioniert so in der Form nicht. Aber die Grundidee, die dahinter steckt, die nimmst du ja mit.
Ja. Und die versuchst du dann wieder zu adaptieren, ne?
Genau.
Okay, kommen wir auch gleich noch drauf. Lass uns noch ein bisschen weiter nach vorne robben. Du sagst, du hast studiert. Wo in Münster auch? Oder wo?
Nein, ich komme gebürtig aus Hannover.
Aus Hannover?
Mhm. Und hast Sachsen, hab da auch studiert.
Was hast du? Wirtschaftswissenschaften? BWL?
Ja, also da ist ja, da machen die Wirtschaftswissenschaften studieren, machen da gerne Unterschied draus. Also es ist im Prinzip das Grundstudium ist gleich, aber im Hauptstudium hast du etwas mehr Volkswirtschaftslehre, und das haben sie in Hannover angeboten, das war mir auch durchaus wichtig.
Ja.
Und insofern schimpfe ich mich Diplomökonom.
Ja, stimmt.
So die BWLer sind der Diplomkaufmann.
Ja, genau. Damals jedenfalls noch.
Genau.
So, heute sind sie halt irgendwie MasterInnen und so, oder?
Diese
gibt es nicht mehr. Okay, und Hannover und deine Familie und so dein Hintergrund, wo?
Ja, also mein Name ist ein türkischer Name.
Ja.
Und im Prinzip ist es so die klassische, wenn man sagen, in Anführungsstrichen, Gastarbeiterfamilie.
Das heißt, deine Eltern oder dein Vater ist gekommen, um wo? Gast zu arbeiten oder?
Ah, und das ist auch ehrlicherweise interessant. Also mein Vater ist damals, der ist erstmal alleine hierher gekommen nach Deutschland.
So ist das. Zu
arbeiten. Und dann kam dann irgendwann die Familie hinterher.
Ja.
Und seine erste Station hier in Deutschland war in Bochum, wo ich heute wohne. Das ist also der Fall.
Ja.
Er hat da in der Zeche Hannibal gearbeitet, unter Tage.
Ach so, richtig, also klassisch.
Auch im Energiesektor.
Ja, ja, ja.
Und er war unter Tage, ich bin über Tage. Also so schließt sich ein Stück weit dann der Kreis. Aber da war er nicht lange, also circa ein Jahr.
Mhm.
Dann mein Onkel, der war damals schon in Hannover. Und der hat dann an der medizinischen Hochschule hat er als Arbeiter gearbeitet und ihm dann irgendwann vermittelt, Mensch, die Arbeit hier im Krankenhaus ist doch etwas einfacher als
unter Tage. Okay.
Das hat mein Vater überzeugt und so ist er halt nach Hannover und irgendwann dann meine Mutter hinterher und ich bin in Hannover geboren.
Okay, schön. Und bist du Einzelkind so wie ich oder gibt es da noch?
Nein, wir sind zu viert.
Okay.
Und auch außer meine älteste Schwester, die ist in der Tat in der Türkei, also in Istanbul geboren, aber der Rest von uns ist in Hannover geboren und ich bin da auch, meine Familie ist auch weiterhin, ich besuche auch meine Heimatstadt immer wieder.
Also deine Heimatstadt in der Türkei, meinst du?
Nein, meine Heimatstadt ist Hannover.
Also ach so, okay. Und dann und Familie gibt es aber noch in der Türkei, dann in Istanbul, so im weitesten Sinne?
Genau, Familie habe ich noch auch in der Türkei, in Istanbul. Da war ich auch jetzt zufällig über die Weihnachtsfeiertage mal ein bisschen die Familie besuchen. Und also ein Großteil meiner Familie ist wirklich in Hannover.
Ja. Hast du mal mitgekriegt, dass diese agilen Dinge auch irgendwie in der Türkei auch eine Rolle spielen? Also es ist ja immer so dieses Wertesystem, dieses westliche, ich habe so ein bisschen Geschichtsbücher jetzt gelesen über Weihnachten, so dieser Okzident versus Orient. Wir sind ja hier so der Okzident-Wertekanon und ich frage mich dann jetzt ganz spontan, ob dieses agile Ding eigentlich wirklich so ein West-Werte-Ding ist oder ob es auch...
Ich kann es dir nicht beantworten, weil es schon lange her ist, dass ich da mal gearbeitet habe. Ich habe mal in der Türkei ein Praktikum gemacht als Student.
Ja.
Das war die Mercedes-Werk, wo LKWs zusammengeschraubt wurden. Das ist aber lange her und das kann man jetzt nicht als Maßstab nehmen, aber ich gehe natürlich sehr stark davon aus, dass neue Arbeitsmethoden und sagen das, was wir als neue Arbeitswelt bezeichnen, sicherlich auch dort. Also Türkei ist ja ein hochmodernes Land auch.
Ja, das schon, aber kulturell gibt es da ja auch so.
Ja. Ja. Das wird so sein. Ich kann es also nicht, da habe ich keine Erfahrungswerte, aber ich würde schon davon ausgehen, dass man da auch sowas vorfindet.
Okay, cool. Jetzt haben wir einmal zurückgespult den Erstmal. Jetzt machen wir wieder, gehen wir wieder nach vorne. Und du bist jetzt in Münster gelandet. Warum bist du bei RWE weg dann? Weil du auch Bock hattest auf was Neues oder weil die sich gestudelt haben dann in dem ganzen...
Ja, es war eine Mischung aus durchaus Bock auf was Neues. Ich war ja 15 Jahre im Konzern.
Ja, stimmt, hast du recht.
War auch immer sehr spannend, hat auch viel Spaß gemacht. Aber Konzern konnte ich dann, kannte ich.
Ja.
Irgendwann, Zufall, gab es halt einen Anruf und dann hat das ein Gespräch das nächste ergeben. Und ich habe dann gemerkt, Mensch, die Palette bei den Stadtwerken Münster ist sehr breit.
Ja.
Ich habe auch durchaus das Gefühl, das war ein Stück weit auch meine Intention oder mein Plan, wenn man so will, sagen die Energiewende, Energie- und Wärmewende noch direkter zu gestalten.
Ja.
Das ist in so einem mittelgroßen Stadtwerk hier bei uns in meiner Rolle für mich noch mehr möglich, als es damals in diesem großen Konzern Energy Threads E.ON dann der Fall war.
Ja. Wenn du sagst, du weißt, wie Konzern geht, ne? Was hast du noch irgendwas in Erinnerung, wo du sagst, das zeichnet für dich Konzernspielen aus, wenn man das immer so schön sagt, weil hast du da noch... Oder sagst, was ist da eine wichtige Kompetenz, die man da braucht schon auch?
Also das ist viele, die im Konzern arbeiten, werden das sicherlich wissen, das ist diesen Konzernapparat bespielen.
Ja.
Das ist so eine eigene Disziplin, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, weil es ja auch unheimlich viele Ebenen gibt.
Ja.
Und man immer gefühlt als Führungskraft, jetzt egal auf welcher Ebene du da auch bist, immer in so einer Art Sandwich-Position bist.
Ja, oben, unten.
Mhm. Genau. Ne? Und dann die gesamte Klaviatur bestehen muss. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich will das gar nicht schlecht reden.
Nee, klar. Aber ja.
Aber das ist auch etwas, das muss man dann können. Deswegen sage ich also irgendwann, okay, konnte ich das? Und das ist dann bei einem Stadtwerk wie bei uns hier in Münster, ist man in manchen Themen einfach schneller.
Mhm. Okay, aber ein Sandwich hast du ja auch in Münster, oder? Wenn ich jetzt mal deine Rolle mir jetzt mal angucke und sage, okay, gibt es eine Hauptabteilung? Wie ist denn das in Münster jetzt überhaupt aufgebaut? Ich kenne den Sebastian Jurzek, Grüße gehen raus. Das ist der Geschäftsführer, einer der
Mein
Geschäftsführer.
Genau,
Okay.
mein genau.
Gut, der Sebastian ist dein Chef und dann kommst du.
Genau.
Und dann gibt es die Hauptabteilung Markt und Kunde. Wie viele Hauptabteilungen sind da noch neben dir?
Ah, wir haben also vielleicht erstmal zu dem Stichwort Sandwich. Also es ist natürlich auch, wenn man so will, es gibt immer ein Oben und ein Unten, wenn man mal so eine klassische Linie, aber es ist ein viel flacheres Sandwich. Ich formuliere es mal so. In der Tat, der Sebastian ist mein Chef. Ich verantworte die Hauptabteilung, darunter gibt es ganz klassisch Abteilungen und es gibt natürlich auch weitere Hauptabteilungen, also in der Grenze drei oder vier. Also wir haben einmal die Netzgesellschaft, die eine eigenständige Gesellschaft ist.
Ja.
Dann haben wir einmal das Kraftwerk, was auch eine Hauptabteilung ist. Dann gibt es einmal die Hauptabteilung Unternehmensstrategie und Erneuerbare. Und dann haben wir einmal die Hauptabteilung, wo die ganzen Querschnittsfunktionen dann sind, also Controlling, Rechnungswesen, IT-Management.
Okay.
Aber ich habe jetzt keiner vergessen.
Nö, nö. Ja, aber okay, da gibt es ja noch so drei, vier neben dir. Übrigens, der Sebastian hat ja auch ein Sandwich. Man denkt ja, oder viele, also denken wir ja, da oben, da ist dann nichts mehr, aber da gibt es dann auch
Natürlich.
Leute aus den Gremien, die dann im Aufsichtsrat in der Stadt und so weiter sitzen. Also wahrscheinlich ist ja jeder mehr oder minder im Sandwich, egal wo er in dieser Pyramide unterwegs ist. Okay, also Markt und Kunde, jetzt, das ist die Hauptabteilung. Aber jetzt nochmal zu verstehen, was sind jetzt die Abteilungen, die da drunter sind? Und
Die
da.
Abteilung, die wir im Fachbereich haben, das ist einmal der Großkundenvertrieb und Portfoliomanagement in einer Abteilung
Ja.
zusammengefasst.
Also da wird auch beschafft über diese Abteilung da bei Portfolio
Genau,
Management.
genau. Es waren früher zwei Abteilungen, wir haben zusammengefasst.
Ja.
Einfach das Thema Beschaffung und Großkundenvertrieb auch irgendwie sehr eng
Ach
zusammenhängt.
so, weil die so handelsnahe Produkte
Genau,
dann und so.
genau. Und auch von den Mengen her.
Ja.
Und es hat sich auch einfach personell angeboten, also
Ja.
historisch gewachsen bei uns. Und haben wir einmal einen Privatkundenvertrieb und Service.
Ja.
Und dann, das sind also die beiden Vertriebseinheiten, die großen
Ja.
Vertriebseinheiten. Dann haben wir einmal das ganz klassische Produktmanagement, Marketing und Innovation.
Alles zusammen.
Alles zusammen, genau. Und dann gibt es noch den Bereich, also der heißt bei uns Prozesssteuerung, was man klassisch als Operations bezeichnen kann. Also es ist Forderungsmanagement drin, die Abrechnung drin, die Marktkommunikation ist damit bei. Und auch ein neues Team, was wir gegründet haben, ist Prozessmanagement, was es so in der Form vorher nicht gab. Und dann, um das rund zu machen, haben wir noch eine weitere Abteilung, digitaler Vertrieb und Service, was es so auch vor 3 Jahren so noch nicht gab, was dann neu gegründet wurde.
Okay, ich sammle einfach mal und mache das vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen irgendwie mal transparent, um was für ein Org-Gebilde wir uns da jetzt so bewegen. Ne? Das heißt, das sind jetzt die Abteilungen darunter. Wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind da jetzt drin?
Also wir sind so knapp 230 Köpfe.
Ganz schön krass. Insgesamt bei den Stadtwerken in Münster
Bei den
sind.
Stadtwerken Münster inklusive der Sparte Mobilität, die wir auch noch haben, sind wir knapp bei 1200. Das sind dann auch dann. Ne?
1200. So. Und jetzt sind 250, 230 sind jetzt in diesem Bereich unterwegs. So, wie divers ist das? Oder ist das wie in der Energiewirtschaft üblich? 99% Männer?
Nein, um Gottes Willen. Also keine, nicht 99%. Man
Nein.
muss ja dazu sagen, im Vertrieb war das ja, glaube ich, auch vielen anderen Energieversorgungsunternehmen auch so, dass im Vertrieb, zum Beispiel im Kundenservice, auch häufig ein hoher Frauenanteil ist. Und also insofern, ich habe jetzt gerade die Quote nicht parat, aber es ist definitiv nicht, also 99%. Also wir haben natürlich eher im Bereich Netzgesellschaft und im Kraftwerk ist die Quote natürlich eine völlig andere. Also da sind wir sehr divers, wenn man so will,
Vergleich.
unterwegs und was ich auch begrüße. Und nicht nur so grundsätzlich, sondern auch mit Blick auf das Thema Führungsposition. Ja, weil das hat vielleicht auf den ersten Blick nichts mit Agilität zu tun, aber gehört für mich einfach auch mit dazu, dass wir eine gesunde Durchmischung haben, jung, alt, Frau, Mann. Und ich glaube auch, da hat sich unser Fachbereich in den letzten 3 Jahren auch durchaus geändert, verändert. Und ich glaube, da sind wir gut aufgestellt, was das angeht.
Okay. Gut. Und du sagst, dieses ganze Thema und die ganze Abteilung ist entstanden vor 2, 3 Jahren im Rahmen einer Umstrukturierung, oder?
Genau.
Und kannst du sagen, warum diese Umstrukturierung angestoßen wurde, was da der Impuls war?
Also der Impuls war eigentlich die neue Geschäftsführung, die dann auch kurz vorher gekommen ist. Und
neue Besen kehren gut, ne? Da gibt es einfach neue Impulse, neue
Umstrukturierung. Ein Stück weit ist das so, aber unabhängig von der neuen Geschäftsführung, glaube ich, war es auch höchste Eisenbahn im Vertrieb, die Themen zusammenzufassen, neu zu organisieren. Ja. Weil, also ich meine, ich bin ja vor 3 Jahren eingestiegen, insofern kann ich dir jetzt nicht eins zu eins sagen, wie es halt vorher war, aber natürlich haben die Kollegen auch berichtet. Ja. Und da waren sozusagen die 4 Ps, über die wir vorhin gesprochen haben, nicht alle unter einem Hut.
Okay. Das führte zu Dysfunktionalitäten, wenn man das so organisationstheoretisch.
Wahrscheinlich. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es zu Dysfunktionalität geführt hat, aber zumindest kriegen wir mehr Schlagkraft und mehr PS auf der Straße, wenn wir diese 4 Ps zusammenfassen und sie unter einem Dach zusammenlaufen. Okay. Es wird auch dadurch messbarer.
Mhm. Kommen wir auch noch zu, genau. So, jetzt kommt so ein Konzerntyp zusammen Stadtwerk, alles ist neu, der Geschäftsführer ist sowieso neu. Jetzt kommt da so ein Konzerntyp und will uns in Münster erzählen, wie wir hier Vertrieb machen. So meine flapsige Einleitung. Was hast du vorgefunden, als du hingekommen bist? Jetzt gucken die einen dann an und du wirst irgendwie vorgestellt und eingeführt. Und was hast du vorgefunden, als du gestartet bist? Wie haben die da gearbeitet? Wie waren die drauf?
Ja, also das war in der Tat eine sehr spannende Zeit und erschwerend kam auch ehrlicherweise hinzu, 2020, da ging ja Corona gerade so richtig los.
Ach so, du bist mit Corona schön eingestiegen.
Mhm. Ich bin schön genau mit Corona eingestiegen, das hat es natürlich nicht gerade einfacher gemacht, weil man natürlich auch seine Mannschaft kennenlernen möchte, aber das Ganze irgendwie aus der Distanz machen muss, also nicht optimal, das war die eine Schwierigkeit. Die andere Herausforderung, die wir sicherlich hatten, ist, dass es dann durchaus eine tiefgreifende Reorganisation war, eine neue Geschäftsführung. Also es war einfach unheimlich viel Veränderung für die Mannschaft.
Ja. Alles neu und alle waren zu Hause. So stelle ich mir das in der
Zukunft. Ja, also ein Stück weit war das in der Tat. Also streckenweise war das dann wirklich so. Und dann in so einem Rahmen auch Veränderungen zu gestalten und zu steuern, ist schwierig.
Ja.
Aber was ich schon sagen muss und was wirklich auch Rückenwind war, also wir haben jetzt viel über Gegenwind gesprochen, aber was Rückenwind war, so habe ich es immer wahrgenommen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch offen dafür waren, die Dinge anders anzugehen und sie besser zu machen. Weil auch in der Vergangenheit, also auch mit der Geschäftsführung, die vorher da war, da lief auch nicht immer alles so rund, das hat sich auch, glaube ich, hier und da rumgesprochen. Also insofern war das eigentlich eine gute Ausgangslage, um zu sagen, okay, lasst uns die Dinge jetzt vielleicht anders machen, als es vorher der Fall war. Lasst uns offen miteinander umgehen. Lasst uns neu organisieren, neu strukturieren. Glaube ich schon, dass da ein guter Boden dafür da war, um dann auch sowas zu implementieren.
Aber es war ja schon auch alles neu. Also ich kann mir jetzt vorstellen, als Mitarbeiter, so, jetzt haben sie dich, jetzt ist Sebastian, jetzt sind diese Abteilung da. Ich kann mir vorstellen, dass für die meisten das jetzt mit neu reichte, neben diesem Corona-Remote-Kram halt auch noch. Und mein Teams läuft jetzt inzwischen. Da waren noch eigentlich alle zufrieden und haben gesagt, so, jetzt arbeiten wir aber so weiter, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben. Ne? Wie kam jetzt dieser Shift zu diesem Agilen? Oder wie lange hast du da jetzt in dieser Struktur gearbeitet? Hast du gleich am Anfang auch gesagt, wir machen auch ich will hier eine andere Kultur reinbringen? Oder hast du erst mal geguckt? Und was hast du dann festgestellt? Also so macht man es wahrscheinlich schon, dass man erst mal guckt. So, wie kannst du mir den Weg so ein bisschen beschreiben, wie du dich da rangenähert hast?
Ja, also natürlich nicht sofort zu Tag 1. Zumal auch, wie gesagt, Corona auch ein bisschen was verhindert hat. Weil gerade wenn man was verändern möchte, dann ist natürlich auch die Nähe und das Zusammenarbeiten ganz wichtig. Aber du hast da schon einen ganz guten Riecher, Timo. In der Tat haben wir auch streckenweise, das möchte ich nicht verhehlen, auch Momente gehabt, wo ich dann auch wahrgenommen habe, Mensch, es ist jetzt aber ein bisschen, also genug mit Veränderungen und neuen Themen und Begriffen, mit denen wir und auch ich da um mich hergeschmissen habe, hätte ich jetzt meiner gesagt. Das hatten wir streckenweise schon gehabt. Also da gab es auch schon durchaus Widerstände, was ich auch verstanden habe, weil es ja auch wirklich viel ist und viel Veränderung war, aber nicht direkt zu Beginn. Warum ist es so gekommen? Also warum habe ich es dann trotzdem gemacht? Und ich bin auch der Meinung, dass es auch richtig war, trotz der vielen, Veränderungen auch von außen, die auf uns eingeprasselt sind, diese Veränderung von innen heraus voranzutreiben, zu gestalten, weil das für mich auch dieses Thema Agilität und neue Arbeitsmethoden, ich sage immer dazu, so also was wie ein Fitnessprogramm ist. Also wir müssen die Themen ja stemmen. Die gehen ja nicht weg und die Anforderungen der Kunden verändern sich, der Gesetzgeber will was von uns, also der Gegenwind wird stärker, also braucht es halt ein internes Fitnessprogramm, um dann auch die Themen gestalten zu können. Okay. Und das war für mich sozusagen der Trigger, zu sagen, okay, wir müssten hier auch die Art und Weise, wie wir an die Themen herangehen, auch verändern, weil das, was ich vorgefunden habe, was jetzt überhaupt keine Kritik ist, war über die Jahre und Jahrzehnte gewachsen, hat auch immer sehr gut funktioniert, muss man sagen. Ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie falsch war. Es hat sehr gut funktioniert, nur die Rahmenbedingungen sind jetzt völlig andere. Mhm. Und für mich ist, das ist, ich habe so ein Lieblingsbild, was ich immer vor Augen habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt dieses, es ist so ein Bild, das kann man relativ gut beschreiben. Das ist so eine amerikanische Autobahn, ist das, glaube ich, die so von oben aufgenommen ist mit 100 Spuren.
Ja.
Und darüber ist die Überschrift One more lane will fix it. Also eine weitere Spur und dann haben wir es geschafft.
Dann ist gut. Ne?
Dann ist gut. Dann haben wir es im Griff, den Verkehr. Und wenn man das halt so sieht, weiß man natürlich, nee, eine weitere Spur wird es halt irgendwie nicht lösen. Und das ist so ein bisschen so ein Sinnbild, wo wir auch dann standen. Das heißt, um uns drumherum verändert sich sehr viel. Die Ansprüche der Kunden werden andere. Der Gesetzgeber will was von uns. Und ja, und noch eine, also im gleichen Stil wie bisher, noch eine Bahn ranbauen. Das wird es ja nicht bringen. Also müssen wir uns drüber nachdenken, wie wir die Art und Weise, wie wir diesen Transport gestalten, den müssen wir verändern. Das ist also sprich, jetzt im übertragenen Sinne, wie beackern wir eigentlich unsere Themen? Haben wir die Methodenkompetenz, die es halt braucht? Und, und da ist mir halt klar, und das ist auch das, was ich ja in der Tat, du hast es ja vorhin genannt, Pioniergeist von seiner Zeit von der Energy mitgenommen habe, man muss was reingeben, um was rauszubekommen.
Okay.
Also sprich, nur über Agilität zu sprechen oder mal ein Buch zu lesen, reicht nicht, oder nur mal ein Seminar zu besuchen. Man muss es wirklich, es muss im Fleisch und Blut übergehen.
Ja.
Und deswegen haben wir das auch als Fachbereich Markt und Kunde, also als Konzern, also Stadtwerke-Konzern haben wir das durchaus umgesetzt. Aber wir haben immer gesagt, wir wollen die Speerspitze der Bewegung sein und wir wollen das sozusagen als Pilotbereich intensiv ausrollen und in jedes einzelne Team reingehen und mitgestalten und mitentwickeln lassen.
Lass uns hier nochmal ein bisschen langsamer werden, weil das, da sind, glaube ich, ganz viele spannende Geschichten, die da drin stecken. Was bei mir jetzt nochmal so hängen geblieben ist, dass du gesagt hast, du hast irgendwie beobachtet und dass die Anforderung, das weiß jeder heute spätestens, aber vor 2 bis 3 Jahren, dass die Anforderungen werden mehr in diesem Bereich, gerade an dieser Front Kunde Markt, passiert immer mehr, es gibt immer mehr, was soll ich sagen, also höheres Arbeitsaufkommen. Aber war es jetzt wirklich so, dass alle gesagt haben, wir sind jetzt am Limit? Also vor allen Dingen, wenn man das mal vergleicht, letztes Jahr 2023, wie da gerödelt wurde, versus vor 3 Jahren, war das wirklich so auch in der Mannschaft das Gefühl und nicht nur so dein Blick von außen, dass sie gesagt haben, Leute, wir brauchen jetzt noch ein paar mehr von diesen Lanes und dann wird's gut. Aber wirklich das Grundgefühl, es ist zu viel für uns, was hier alles passiert. Ist das wirklich so, war das wirklich so eine Überlastmeldung, die du so wahrgenommen hast?
Doch, die habe ich in der Tat wahrgenommen und das ist einfach, weil mehrere Sachen zusammenkamen.
Ja.
Also es ist angefangen, wir haben gerade darüber gesprochen, Corona, dann ging irgendwann die Energiepreiskrise los. Mhm. Und während das halt passiert, plus dann jetzt zuletzt das mit dem Thema mit der Strom- und Gaspreisbremse, führen wir diese Veränderungsprozesse durch.
Ja.
Und das in Kombination ist auch eine Menge.
Ja.
Das in Anführungsstrichen, also nicht Problem, sondern die Lösung, die ich halt sehe, ist das, was wir mit diesen neuen agilen Arbeitsmethoden jetzt einführen, soll ja helfen, um mit diesen schwierigen Rahmenbedingungen klarzukommen.
Okay.
Dafür, und das ist dann natürlich der Zielkonflikt, braucht es Zeit. Man muss sich ja Zeit nehmen in einem Zeitraum, wo du eigentlich keine Zeit hast, weil alles auf dich einprasselt und du es weggestemmt bekommen musst. Auch da gibt es dieses ganz schöne Bild, auch das wirst du wahrscheinlich kennen, von denen, die da mit so viereckigen Rädern versuchen, den Karren zu schieben. Da steht jemand daneben und sagt, guck mal, ich habe hier runde Räder für dich, willst du nicht mal, aber ich habe keine Zeit dafür.
Ja,
das Bild ist ja bekannt. Und in der Situation befinden wir uns natürlich auch, und da war es dann auch ganz wichtig, natürlich auch seitens der Führungskräfte und auch meiner Wenigkeit das Commitment der Mannschaft gegenüber zu geben, zu sagen, okay, wir nehmen uns die Zeit, das ist dann auch in Ordnung, dass ihr euch als Team die Zeit dafür nimmt und Workshops macht. Und wir haben auch Coaches dazu, wo wir vielleicht gleich noch sprechen, um auch an den Themen ganz konkret zu arbeiten und dann natürlich keinen auf den Deckel zu bekommen, wenn man mal einen halben Tag sich einfach mal einschließt an den Thema, weil es hilft ja nach vorne raus. Das ist ganz wichtig.
Jetzt sag doch aber nochmal, wie habt ihr gearbeitet, als du dorthin gekommen bist? Ich stelle mir das so vor, du warst jetzt dieser Abteilungsleiter, manche waren zu Hause, manche waren da vor Ort, aber sozusagen das innere Organigramm hatten die ja alle noch so drauf. Ich stelle mir vor, dass die meisten jetzt dachten, ich mache meine Arbeit so weiter. Ich habe einmal in der Woche einen Jour fix mit meinem Chef, einmal im Team, dann macht so jeder seins, dann gibt es so eine informelle, sag ich mal, Linie, wo man sich gegenseitig, weil man sich lang kennt, schon hilft, kleiner Dienstweg und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob ihr ein Zielsystem habt oder irgendwie was sowas hattet oder ob jeder einfach sozusagen die Sachen abgearbeitet hat, die auf seinem Tisch dann landeten und dann manche Sachen eben halt nicht, weil es zu viel wurde oder manches wurde vergessen, weil zwischen Remote und Stadtwehr ist irgendwas dann verloren gegangen. Und war das so, weil das habe ich jetzt so rein, wie war das so, wie habt ihr am Anfang klassisch gearbeitet, wo du noch nichts mit das Wort Agilität oder neue Arbeitsform in den Mund genommen hast?
Ja, es ist in der Tat so gewesen, dass als ich eingestiegen bin hier bei den Stadtwerken, das war auch für mich im ersten Moment ein bisschen befremdlich, da habe ich gemerkt, dass das sehr viel im 1:1 geführt wird.
Ja.
Also Hauptabteilungsleiter mit seinen Abteilungsleitern, und dann trifft man sich zum Jourfix und da werden genau. Themen besprochen, dann werden sie halt mitgenommen, in die Linienorganisation hineingetragen und dort genau. halt irgendwie abgearbeitet.
Ja.
Und das war auch so mit die erste Maßnahme, die ich initiiert habe, gesagt habe, so kann ich einfach nicht so einen großen Fachbereich steuern, weil ich weiß ja auch nicht alles. Also ich kann jetzt nicht jedem Einzelnen sagen, was er zu tun soll. Und jeder nimmt das halt mit und dann wird es halt umgesetzt. Und am Ende das Gesamtkonstrukt fügt sich gut zusammen. Und ich habe gesagt, mit meinen Abteilungsleitern.
So das waren ja, sorry, wenn ich reingehe, aber du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5, sag ich mal, Abteilungsleiter, mit denen machst du schon Fixes und dann so machst du wieder schon Fixes. Und dann so, ne, dann ist so die Idee, dann machen die das, kommen wieder, melden Erfolg und sagen, was soll ich als nächstes tun? Und dann ja, geht's wieder weiter. Und jetzt sagst du, ja.
Sag. Ja, also das ist, also natürlich, ich habe heute auch noch Jourfix-Termine, also ich möchte schon klar, also es ist also ein Vier-Augen-Gespräch kann durch nichts ersetzt werden, also das habe ich heute auch noch, aber sagen, das Geschäft zu steuern und zu managen, das machen wir jetzt nicht mehr nur 1:1 im Jourfix-Termin, das ist viel zu komplex und aus meiner Sicht auch einfach oldschool, wenn ich das so sagen darf, sondern eins meiner ersten Amtshandlungen war sozusagen unsere Abteilungsleiterrunde, also wir sagen dazu AL, als ein Steuerungs- und Entscheidungsgremium aufzusetzen.
Und nicht als,
ja, jeder kommt und berichtet nur, sondern wir haben auch ein Teamboard, also so wie auch Teams arbeiten wir als Abteilungsleiterrunde.
Also ihr habt auch erstmal, du hast die Einzelmeetings dann aufgegeben, hast gesagt, hey, ihr fünf, ihr macht nicht nacheinander, wir gehen alle zusammen in ein
Meeting. Ganz genau.
Okay.
Ganz genau. Also die gesagt, die Vier-Augen-Gespräche haben wir immer fortgeführt, aber. Ja,
aber also, zusätzlich hast du jetzt was etabliert.
Zusätzlich, ne? Dann die AL-Runde halt eingeführt. Und wir machen das auch zum Beispiel so, das sind so Kleinigkeiten, aber die zahlen auch drauf ein. Das ist dann jetzt auch nicht meine Runde, das ist unsere Runde. Also natürlich habe ich es initiiert und das ist schon klar, aber die Moderation geht auch immer reihum. Also auch dort nutzen wir durchaus agile Arbeitsmethoden. Das ist halt ein Moderator, gibt es einen Actionkeeper, gibt es einen Timekeeper, gibt es zu Ende einer jeden Abteilungsleiterrunde ein kurzes Feedback durch einen Beobachter gibt. Also ne, war das heute eine werthaltige Runde, haben wir uns verquatscht, haben wir uns verzettelt, weil wir so halt voneinander lernen und dann immer besser werden. Das ist etwas, das ist jetzt nur vielleicht eine kleine Maßnahme, aber die hat es so vorher halt nicht gegeben. Es war eins der ersten Themen, die ich initiiert habe, um überhaupt erstmal Herr der Lage zu werden. Um die komplexen Themen zu steuern. Das war Punkt 1.
Stopp mal, hier darf ich da vielleicht Punkt 1, ja genau, ich notiere das mal, aber ich würde da gerne mal reingehen. Hast du jetzt vorher in Einzelgesprächen allen erzählt, dass du das gerne so hättest? Also ich stelle mir vor, wie hast du das etabliert und wie haben sie reagiert? Und wie war das erste Meeting? Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Also hast du das so vorbereitet, jedem Einzelnen gesagt, komm, warum sitzen wir alleine hier? Ich habe jetzt die Idee, dass wir unser Meeting machen mit den anderen zusammen. Haben die alle gesagt, ja, genau. Super oder so? Nee, aber ich dann, also was war die Reaktion da auf diese?
Ah, das war, also bei meinen Abteilungen bin ich schon auf, so habe ich zumindest wahrgenommen, durchaus Offenheit gestoßen und nicht auf Ablehnung, was das angeht. Aber sicherlich, also wenn ich mir jetzt nochmal die Gesichter von damals vor Augen führe, dann vielleicht mit so ein bisschen, okay, mal gucken, was jetzt kommt.
Ja.
Mal gucken, ob das funktioniert. Und natürlich ist denen ja auch klar, dass das jeder Neue, der kommt, auch irgendwie was Neues mitbringt, eine neue Art und so weiter.
Da geht man dann natürlich mal mit und man, das ist ja so, da hat man so ein bisschen, so ein bisschen Welpenschutz und sagt, okay, dann du ist mein Chef, gehen wir mal mit, so ein paar.
Also die haben mir auf jeden Fall eine Chance gegeben.
So wollte ich auch sagen, genau. Und wie war jetzt diese erste große Runde, wo du, wie war die rückblickend? Hat das gleich funktioniert oder so? Oder?
Also ich würde sagen, ja. Das hat, also ist das erste Mal ist immer vielleicht ein bisschen befremdlich, weil irgendwann Also ich habe da auch sachte mit angefangen. Ne? Also nicht sofort mit dem Action-Keeper habe ich nicht sofort losgelegt.
Sondern überhaupt erst mal Englisch. Wie kommen Action? Was für eine Action hier? Halt.
So, das haben sie schon. Aber das ist auch, also bei den Stadtwerken, das ist auch immer wieder ein Kritikpunkt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit den Anglizismen. Es ist ein Thema, das war bei mir früher noch viel schlimmer, kommend aus dem Konzern. Also das habe ich auch noch nicht ganz abschütteln können. Aber bleiben wir kurz dabei. Also ich habe es ja sachte angeflogen, dass wir erstmal gesagt haben, Mensch, was habe ich eigentlich mit dieser Abteilungsleiterrunde vor? Und warum ist das für mich ein Steuerungsentscheidungsgremium und warum kann ich nicht im 1:1 führen, also nur im 1:1 führen? Ich glaube, das wurde auch verstanden. Dann haben wir losgelegt. Und irgendwann, das hat ja auch gar nicht lange gedauert, habe ich gesagt, okay, ich würde das jetzt gerne, ich habe Erfahrungswerte gesammelt vorher in meinem vorherigen Leben und das hat sich bewährt und ich finde es ganz gut, wenn wir zum Beispiel die Moderation reihe umgehen, weil sonst präge ich das ja sehr stark.
Ja.
Sonst ist das ja nur mein Ding.
Ja.
Aber ich bin ja überzeugt davon, wenn man sich ja halt zusammentut im Team, dann wird was Besseres draus, weil dann jeder nochmal seine Note mit reinbringen kann. Und das halt nicht immer nur der Chef ist, der irgendwas vorbetet, mal salopp formuliert. Ja. Und auch dort, das war vielleicht also das erste Mal mit Moderation und Actionkeeping, vielleicht auch erstmal gucken, funktioniert das und braucht man das wirklich jedes Mal eine Beobachtung und ein Feedback zu jeder Runde.
Da hattet ihr aber noch keine Schulung gemacht, ihr hattet keine externe Unterstützung in dem Moment, das war so dein eigenes Ding, was du da mitgebracht hast und sozusagen gleich mal ausprobiert hast ohne externe Unterstützung, ne?
Nein, ohne, weil das also mute ich auch meinen Führungskräften zu und da könnten die auch umgehen, das war jetzt für die überhaupt kein Thema. Ich war dankbar, dass sie offen dafür waren und dem eine Chance gegeben haben und ich glaube auch, dass sie es deswegen auch gemacht haben, weil auch das Angebot dann auch da war, es mitzugestalten. Also wenn etwas jetzt unnötig ist oder wenn die Art und Weise, wie wir es machen, nicht passt, dann bist du herzlich eingeladen, deine Gedanken zu äußern oder aber mach doch das nächste Mal, wenn du es moderierst, mach es doch anders. Und wenn uns das gefällt, dann machen wir das.
Ja. Gut, jetzt sagst du steuern und entscheiden. Ne? In diesen agilen Strukturen ist ja das die Frage, wie man Entscheidungen trifft, eine große Frage. Ne? Und da kristallisiert sich ja auch vieles, sage ich mal. Oder man kann gut ableiten, ob so eine agile, ob der Begriff Agilität wirklich gelebt wird und ernsthaft umgesetzt wird oder ob das irgendwie nur so hingeschrieben wird, ne? Weil Entscheidungen sind harte Entscheidungen. Wie hast du da damit angefangen, dass ihr jetzt da auch entscheidet und wie habt ihr das gelöst? War das jetzt die Mehrheitsentscheidung oder Konsent oder was, wie, weiß nicht, was sind da so für klassische Entscheidungen, die man da trifft? Zum Beispiel, meine, jetzt wirst du mit dieser Abteilungsleiterrunde, glaube ich, sitzen und sagen, machen wir den Preis jetzt so oder so, oder? Es gibt eine Preiskalkulation zum Beispiel, wo man dann entscheiden muss.
Also da pickst du gerade einen Punkt raus, in der Tat, was die Preise angeht, das ist dann noch sehr cheflastig, sage ich jetzt mal, das landet dann am Ende, also ich denke mir das ja auch nicht aus, die Kollegen breiten das vor und entscheide ich, das ist jetzt also keine basisdemokratische Entscheidung, wie wir die Preise jetzt gestalten, zumal das ja auch vorgegeben ist und jetzt gar nicht so große Spielräume gibt. Aber die Entscheidung am Ende der Kette treffe ich dann. Das ist also dann schon so ein spezieller Fall.
Okay, aber ein besserer Fall oder der ein bisschen allgemeiner oder der ein bisschen weniger speziell ist.
So, und also es gibt, also wenn es jetzt zum Beispiel um Fragen der Organisation geht, also wie organisieren wir was innerhalb unseres Fachbereiches? Was denn gerade jeder Einzelne berichtet der auch, was an welcher Baustelle er dran ist, was er vielleicht braucht und dann besprechen wir das. Und dann gibt es häufig, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns vornehmen, okay, das ist jetzt eine gemeinsame Entscheidung, wir notieren das, sondern man kommt auf einen gemeinsamen Nenner, wenn man es von allen Seiten beleuchtet. Ja. Und dann wird das festgehalten. Natürlich gibt es auch immer wieder Momente, wo ich dann sage, okay, es gibt jetzt 2, 3 vielleicht Varianten und wir haben es besprochen und dann treffe ich eine Entscheidung. Also es ergibt sich, das ist jetzt gar nicht so starr. Ich habe aber irgendwann festgestellt, dass wir auch damit nicht, dass es nicht ausreichend ist.
Okay, wir sind ja jetzt ganz am Anfang, ne? Du hast, du hast diese Runden ergänzend dazu getan, diese gemeinsame, dass wir steuern und entscheiden. Und mir ist vollkommen klar, dass das ein Anfang ist, ne? Aber.
Genau. So, und dann irgendwann habe ich auch dort gemerkt, das ist dann gerade, wenn es um komplexe Themen geht, also jetzt für uns als Stadtwerk oder als Energieversorger, früher war es immer das Thema Menge mal Preis und Abrechnung, etwas verkürzt wiedergegeben. Wenn wir jetzt über Energiedienstleistungen sprechen, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, was jetzt nichts Neues ist jetzt für einen Energieversorger, aber doch sozusagen auch jetzt nicht seit Jahrzehnten geübt ist. Nee. Dann stößt man damit auch schnell an seine Grenzen, wenn man das aus so einer Abteilungsleiterrunde heraus, dieses Geschäft gestalten und steuern will. Mhm. Weil am Ende des Tages ist das ja auch ein Forum, wo wiederum zum Beispiel der klassische Tauziehen zwischen Produktmanagement und Vertrieb dann stattfindet.
Ja.
Und wir verfolgen zwar alle gemeinsam das Ziel, aber es kommt natürlich immer wieder Momente, was normal ist, wenn es ein gesunden Maße ist, dass dann so ein bisschen Vertrieb und Produktmanagement so ein bisschen aufeinander zeigen. Ne? Das genau. Thema, mach mal günstigere Produkte und verkauf du mal besser. Also das ist sowas kommt dann und dann stößt auch so ein Format, so ein einfaches Format relativ schnell an seine Grenzen, weil man dann sehr viel diskutiert, es aber schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen. Und die Frage ist, wer verantwortet eigentlich was? Mhm. Und das war dann der nächste Schritt, zu sagen, diese komplexeren Themen, die wir haben, nicht zu sagen, also nicht im 1:1 Joe Fix, nicht nur in Abteilungsleiterrunde zu besprechen, zu steuern, sondern cross-funktionale Teams einzuführen.
Innerhalb aber deiner
innerhalb meines Fachbereichs cross-funktionale Teams einzuführen, was dann für mich zumindest über so eine reine Projektarbeit hinausgeht, die es ja schon immer gab, also schon immer abteilungsübergreifend zusammengearbeitet. Aber auch hier wieder das, worauf es ankommt, ist, wer verantwortet das? Also zum Beispiel, wenn man eine Photovoltaikanlage auf das Dach schrauben will, verkaufen will, dann braucht es eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Dann ist die Frage immer, wer ownt das und wer steuert das?
Okay.
Und da haben wir diese cross-funktionalen Teams eingeführt. Und dann ist ja die Frage, wer reportet eigentlich und wer kriegt das Budget und wer entscheidet, wie das gemanagt werden und ausgerollt werden soll.
Da geht es ja schon ein bisschen mehr ans Eingemachte, weil bislang hast du deine Runde, euer Team hat sich da neu gefunden, aber jetzt regierst du ja in deren Pyramiden rein und du, ne, und das ist ja mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin und die, also da kann ich mir vorstellen, dass da schon ein bisschen, dass es schon ein bisschen schwieriger war, diese cross-funktionalen Teams dann da aufzubauen. Wie habt ihr die dann gefunden und auch euch geeinigt, dass das jetzt, wenn du sagst, wir machen PV, guckt ihr dann einfach in so eine Skill-Matrix, wer kann was, wen brauchen wir, den nehmen wir und dann machen wir einen Kreis drum und dann ist das im Moment jetzt diese Einheit, die das macht?
Ja, also ich hab eine Idee mitgebracht, die wir gemeinsam geknetet haben.
Ja.
Also ich habe das schon initiiert und so am Anfang, so was ich manchmal so da gehört habe, war, also das ist ja nichts Neues, also weil natürlich, also abteilungsübergreifend haben wir auch schon früher.
Genau.
Was aber sehr wohl neu ist, wenn man nämlich sagt, wer verantwortet eigentlich das Geschäftsmodell Photovoltaik?
Genau, wenn man das so, man ist abteilungsübergreifend zusammen, aber wer ist dann der?
Wer ist für den Erfolg dieses Geschäftsmodells eigentlich verantwortlich? Ist es das Produktmanagement? Ist es das Vertrieb? Ja. Und da habe ich gesagt, es ist das Cross-Team. Und die Veränderung war, also Projektarbeit vorher auch, abteilungsübergreifend, aber wenn man jetzt sagt, die Verantwortung nehmen wir aus der Linienorganisation heraus und geben die Verantwortung in ein Cross-Team. Und dieses Cross-Team speist sich aus genau den drei Bereichen, die es braucht, um dieses Geschäftsmodell erfolgreich zu machen. Das ist nämlich Produktmanagement, es ist Vertrieb und es ist vor allen Dingen Prozessmanagement.
Ja.
Und die kriegen dann die Verantwortung als ein Cross-Team. Gibt natürlich einen Sprecher und so weiter, also schon alles ausgeklüngelt für dieses Geschäftsmodell. Und die reporten auch nicht einer Abteilung oder nicht einem Abteilungsleiter, sondern es gibt einen Steuerungskreis, was sich aus den Abteilungsleitern und meiner Wenigkeit zusammensetzt, aber wo quasi über die AL-Runde hinaus auch dann teilweise Teamleiter oder Experten mit an Bord sind, wo wir alle gemeinsam dann uns halt anschauen, wie entwickelt sich das Thema, welche Herausforderungen geben sich, schafft das Cross-Team seine Ziele zu erreichen, was hindert sie, wir challengen sie auch natürlich, wir helfen ihnen und wir beantworten Fragen und da, wo nötig, treffen wir auch Entscheidungen. Aber idealerweise ist es so, dass dieses Cross-Team sein Ziel kennt, Budget bekommt, Freiraum bekommt, macht und tut und wir als Steuerungskreis sie unterstützen.
Okay. Okay. Ich nehme das mal so auf. Also das eine war raus aus diesem 1:1-Meeting, rein in diese Runde. Dann nächster Schritt auch Aufbau dieser cross-funktionalen Teams rund um so gewisse Themen. Ich sammle jetzt nochmal ein bisschen, also das, also was ist dann, oder vielleicht frage ich mich jetzt, wann hast du die jetzt? Weil dieses cross-funktionale Team und wie man Entscheidungen trifft, das ist ja schon auch ein bisschen, würde ich jetzt sagen, da musst du schon mal von diesen, irgendwie so ein bisschen geschult werden, auch was so neue Arbeitsformen angeht. Wann habt ihr denn das angefangen, dass du gesagt hast, okay, jetzt müssen wir mal mehr Wissen hier erstmal hier reinbringen, wohin die Reise geht, was diese neuen Arbeitsformen sollen. Wann war das?
Also wir haben uns da auch in der Tat, das war dann der Moment, wo wir durchaus uns ein Stück weit Unterstützung von außen geholt haben. Allerdings auch hier muss ich sagen, also früher in einem Konzern.
Das ist ein Riesenprogramm, ne? McKinsey, dreimal links, rechts.
Ja. Genau, da gab es einen Riesenapparat, was dich dabei unterstützt. Das haben wir so in der Form. Also mussten wir uns auch ein Stück weit selbst helfen, was auch, finde ich, in Ordnung ist. Das haben wir auch durchaus geschafft. Ja. Und das ist auch das ganz klassische Learning by Doing.
Ja.
Das war natürlich auch ein Thema. Also haben wir uns da so rangerobbt. Wir haben einmal natürlich also durch ein Strategieprojekt erstmal gesagt, welche Cross-Teams soll es überhaupt geben?
Ja.
Wie setzen sie sich zusammen? Welches Ziel haben sie? Ja. Und wie sollten sie als Leitplanken zusammenarbeiten? Aber wir haben auch diesen Cross-Teams selbst einen Auftrag gegeben, gesagt, wenn ihr das Ziel kennt, überlegt euch bitte, wie der Rahmen für euch optimalerweise aussieht, dass ihr euer Ziel erreichen könnt. Also haben wir dann auch Kollegen eingeladen, auch mitzugestalten. Ja. Aber auch da, das ist, hat auch alles nicht reibungslos immer funktioniert, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, weil es auch natürlich für die Kolleginnen und Kollegen neu war. Sagen sie, wir haben jetzt die Verantwortung. Ich bin doch nur in Anführungsstrichen Mitarbeiter. Ich soll das verantworten.
Und das ist schon überhaupt nicht das Geld dafür zu entscheiden. Das ist doch gar nicht meine Stellenbeschreibung. Ja, wie seid ihr denn damit? Das sind ja Klassiker-Sachen. Wie seid ihr damit umgegangen, dieses?
Ja, indem wir auch Raum gegeben haben, darüber zu sprechen, ganz platt formuliert. Und für mich war immer wichtig, erstmal zu sagen, die Idee dahinter zu erklären, es darzustellen und dann zu sagen, lasst uns loslaufen und lasst uns die ersten Monate als Übungsphase definieren und gucken auch, was funktioniert und was funktioniert nicht. Weil ich bin natürlich mit der Idee gestartet. Wir haben sie zwar gemeinsam geknetet, aber wir haben auch gesagt, ich kann auch nicht alles vorhersehen und immer wissen, was jetzt wie funktioniert. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, da ab und zu mal einen Haltepunkt zu machen und auch dann zum Beispiel die Cross-Teams zu fragen, was funktioniert aus eurer Sicht und was nicht. Und die haben uns auch Feedback gegeben. Die haben auch durchaus auch mal Kritik geäußert und gesagt, guck mal, das würden wir uns wünschen, das funktioniert nicht so gut oder das haben wir nicht verstanden. Da fühlen wir uns alleine gelassen. Also da haben wir schon Raum gegeben, darüber dann auch zu sprechen und haben uns das dann auch als Führungskräfte auch mitgenommen und versuchen dann natürlich immer diesen Rahmen für die Cross-Teams weiter zu gestalten und zu verbessern.
Verstehe ich. Nochmal zu deiner Person und auch zu diesen Hauptabteilungsleitern. Ich meine, hast du denn selber eigentlich so ein Bild von so einer, nennen wir sie agile Welt oder von einer neuen Art der Zusammenarbeit? Hast du irgendwie ein Framework im Kopf, was sich vielleicht an irgendeinem klassischen Framework orientiert oder irgendeinem Mix aus, dass du so ein bisschen das Ende schon so im Kopf hast, wo du eigentlich hin willst. So bist du Scrum Master, Product Owner, hast du was bringst du da eigentlich mit? Hast du dich da auch rein theoretisiert mal in dieses ganze Thema und hast dich ausbilden lassen?
Nein, sage ich ganz bewusst dazu. Also ich habe das jetzt nicht studiert, um es mal so.
Ja, oder Fortbildung oder was weiß ich.
Ne? Ich habe natürlich also durch die Zeit bei der Innogy, wo wir das ja sehr intensiv ausgerollt haben, habe ich das schon einmal miterlebt, mitgestaltet. Und da gab es natürlich auch Schulungen, Seminare, viele Coaches, die uns begleitet haben. Das nimmst du natürlich mit.
Ja.
Aber ich finde, gerade auch für ein Stadtwerk, es ist, also erstmal haben wir nicht die Mittel, da jetzt sagen, so ein Apparat da drumherum zu gestalten, der das jetzt so intensiv mit begleitet. Ich glaube, man kann auch sehr viel aus sich selbst heraus durchaus gestalten, machen und tun, wenn man mal die Idee einmal zündet. Wir haben uns natürlich Hilfe geholt. Wir haben Coaches an Bord gehabt, die Cross-Teams eine Zeit lang begleitet haben, die uns auch an anderer Stelle jetzt helfen, wenn es darum geht, agile Arbeitsmethoden dann einzuführen und
kennen. Oder auch diese Abteilungsleiter, weil die können das ja auch ganz schnell wieder tot machen, wenn die dann in diesem Steuerungskreis sitzen, das Cross-Team kommt um die Ecke und dann gibt es doch wieder so einen Entscheidungs-Top-Down-Reflex, dann ist es ganz schnell vorbei mit, dann sagen die, siehste, ist doch, ich habe doch nicht die Verantwortung. Also das kann ich mir vorstellen, dass die das brauchen. Und wie habt ihr denen auch gezeigt, dass das jetzt wirklich so eine Art Sandbox ist, wo du sagst, ja, du kannst jetzt laufen und wenn du fällst, fällst du. Also so, ich gehe da nicht noch zwischen. Habt ihr dieses, ja, was man aus der Kindererziehung erkennt, dass man, wenn man weiß, jetzt passiert nichts total Ernstes, jetzt müssen sie halt laufen und hinfallen und aufstehen und weiterlaufen. Gab es solche Momente auch?
Ja, die gab es definitiv und das ist ja auch, wo ich sagte, also dass die Cross-Teams geben uns ja auch Feedback. Also wir geben Feedback und sagen so, Mensch, uns fehlte als Steuerungskreis geben wir Feedback und sagen, liebe Cross-Teams, guck mal da müsst ihr nochmal ein bisschen genauer hinschauen, da fehlt uns was, das ist uns nicht strukturiert genug und genauso kriegen wir als Steuerungskreis ja auch Feedback und so, was brauchen wir noch und dadurch finden wir uns dann auch zusammen und werden von Mal zu Mal besser. Aber diese Hürden, die du gerade beschreibst, die gibt es natürlich. Und natürlich gab es auch Momente, und ich habe jetzt nicht parat, aber wo wir, glaube ich, auch schon in alte Dogmen verfallen sind, wo wir dann vielleicht Order the Mufti auch eine Entscheidung fällt. Da müssen wir noch durchaus noch unseren Weg finden. Also wir sind so gestartet vor etwas mehr als einem Jahr.
Ja, das heißt, ist gar nichts eigentlich.
Also das ist eigentlich gar nichts. Und du hast ja auch eben gerade gefragt, okay, was ist so mein Weltbild, so was ich jetzt also damit verfolge?
Ja, genau.
Und es gibt für mich nicht so diesen einen Endpunkt, den ich vor Augen habe, wo ich sage, da möchte ich ankommen. Also ich habe jetzt schon kurz- bis mittelfristig Ziele, die ich auch verfolge, wo ich sage, Mensch, da müsste man noch was machen. Aber diese Entwicklung und diese Reise geht immer weiter. Und wir haben das auch durchaus bei uns im Fachbereich als eine Reise definiert. Also es gibt Teamreisen. Also jetzt bin ich weg von den Cross-Teams. Jetzt gehen wir in die Linienorganisation rein, weil die dürfen wir nicht vergessen.
Ja, genau. Das war jetzt nur für dieses normale Geschäft, bevor PV überhaupt kam. Ne?
Genau. Das sind die Cross-Teams, die es halt so in der Form nicht gab, die jetzt Verantwortung tragen und die diese Geschäftsmodelle verantworten. Aber die Linienorganisation muss ja auch entwickelt werden.
Genau.
Da sind wir reingegangen. Und da haben wir uns auch wirklich Unterstützung reingeholt durch Coaches, die in jedes einzelne Team reingehen.
Und in jedes Linienteam, sagst du, ne?
In das Linienteam.
Ja,
das
genau.
Linienteam. Und da ist auch ganz wichtig, nicht nur in die Teams rein, sondern auch zum Beispiel unsere Abteilungsleiterrunde, weil wir gesagt haben, wir sind auch ein Team.
Und ja,
wir
genau.
Wir sind mit Löffeln gefressen, wir müssen uns auch entwickeln.
Mhm.
Und wie wir an unseren Themen arbeiten mit Unterstützung der Coaches, so machen das die einzelnen Teams in einzelnen Abteilungen halt auch, um auch voranzukommen.
Mhm. Okay, aber da habt ihr dann auch Geld in die Hand genommen für diese Coaches, weil da gehen ja die Stunden auch dahin und ne? Also da passiert sowas. Aber es ist jetzt nicht so, wo du sagst, vielleicht ein Weltbild nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, komm, dann lass doch hier Scrum machen, cross-funktionales Team haben wir schon, Product Owner dazu, Scrum Master, hier noch Dailies, da Review, da Retro. Das bauen wir jetzt so lehrbuchartig, habe ich das im Kopf und da will ich hin. Ist das nicht so? Oder hast du, oder nimmst du die Elemente einfach raus, probierst die aus?
Es ist eher, also vielleicht eine Mischung aus beiden, Timo. Mhm. Weil ich fände, das ist so meine Sicht da drauf, ist nicht richtig, irgendein Schema aus der Schublade zu ziehen und sagen, das Programm fahren wir jetzt ab. Aber irgendwo muss man ja auch anfangen.
Ja,
also finde ich es auch wichtig,
genau.
Ne, einmal das etwas zu initiieren, wie zum Beispiel mit den Cross-Teams oder in die Linienorganisation reinzugehen. Also man braucht immer einen Startpunkt,
einen
Trigger. Und es braucht einen gewissen Rahmen. Aber während du es machst und während du diese Teamreisen, bleiben wir mal dabei, dann durchläufst, entwickelt sich das dann auch. Und ich habe weiterhin, bin ich der Überzeugung, dass es die richtige Vorgehensweise ist. Und ich habe natürlich schon kurz- bis mittelfristig natürlich auch Ziele vor Augen. Das heißt, wo sehe ich uns? Und da ist es für mich so, bin ich jetzt wieder bei diesem Autobahnbild, was ich vorhin beschrieben habe.
Mhm.
Bei all dem, was bei uns drumherum passiert, müssen wir in der Lage sein, das aus uns selbst heraus zu managen steuern zu können. Ich kann ja nicht jedes Mal, wenn irgendeine Strom- und Gaspreisbremse kommt oder irgendwas passiert, wo wir uns darauf einstellen, wenn wir Berater rein in Haus reinholen, die uns dann helfen und enablen, das zu machen. Das werden wir immer wieder machen, aber nur so geht das ja nicht. Also müssen wir selbst uns die Lage versetzen, mit solchen Veränderungen umzugehen. Das ist das, was ich so als Fitnessprogramm sage. Das ist vor allen Dingen Methodenkompetenz.
Ja.
Und auch das Enablen, bin ich also ein englisches Wort, der Mitarbeiter, sagen nicht nur ein Prozess, den ich schon immer kannte, nach Schema F abzuarbeiten, sondern sich mal Gedanken zu machen, wie schaffe ich es eigentlich, diesen Prozess, nachdem ich hier irgendwelche Klärfälle bearbeite, zu verbessern, zu verändern.
Ja.
Und ich finde, dafür braucht es Unterstützung. Dafür braucht es mal einen Coach, der mal reingeht und vielleicht mal ein paar so Methodenkoffer mal was mitbringt.
Was denn zum Beispiel? Was sind so Klassiker-Methoden, die immer wieder wertvoll sind, die irgendwie am Anfang nicht da sind, wo du sagst, das ist toll, dass es die gibt.
Kollegen berichten ja auch und es gibt dann immer, wenn ein Team eine Teamreise durchlaufen hat mit Unterstützung der Coaches, nur circa 14 Wochen, was so in die Module aufgeteilt ist, dann gibt es nochmal so ein größeres Review, wo wir dann so einen Gallery Walk machen, wo dann auch auch ich dazukomme und die Teams selbst vorstellen, was haben wir gemacht in diesen 14 Wochen, welche Methoden haben wir uns angeeignet, was haben wir uns erarbeitet, wo stehen wir. Und da habe ich so mitgenommen, dass zum Beispiel diese ganz einfache, aber auch genauso hilfreiche Methode wie 5x Why.
Mhm. Da erzähl mal, was ist das für eine Methode?
Das, oder die Magic und was es da halt alles gibt. Also Und da gab es ja auch keine Vorgaben, welche Methoden es da jetzt sein sollen. Also erstmal dann im Rahmen der Teamreise zu schauen, das ist so in die Module einmal aufgeteilt, wir als Team. Also was ist eigentlich unser Purpose? Was sind unsere Stärken und Schwächen? Können wir alle miteinander? Kennen wir uns? Kapazitäten, Ressourcenmanagement. Dann ist eine zweite Säule, die da heißt, wie steuern wir und führen wir eigentlich unser Geschäft? Also KPIs, Performance Management, Ziele klar, glatt ziehen. Und die dritte Säule ist so das Thema Prozesse, Prozessmanagement. Und dort auch, wie verbessern wir Prozesse? Wie designen wir vielleicht Prozesse? Wie skizzieren wir sie? Und da kommt auch sehr viel Methodenkompetenz dann halt rein. Mhm. Und da musst du natürlich was machen. Also du musst dann auch Geld in die Hand nehmen in der Tat, weil von nichts kommt nichts, um die Kollegen zu enablen. Und das ist natürlich etwas, du hast es ja vorhin angesprochen, was unter diesen Rahmenbedingungen nicht einfach ist, sich dann nochmal so, dann doch manchmal so ein bisschen auf die Schulbank zu setzen und dann nochmal die ein oder andere Methode neu zu lernen und mal zu üben und sich dafür Zeit zu nehmen.
Okay. Sind manchmal auch Leute nicht mit auf die Reise gegangen? Also will ich so, also wo du sagst, nee, ich möchte nicht, ich bleib jetzt hier noch 5 Jahre, also nimmst du mir vielleicht auch nicht übel, aber ich hab hier diese Stelle, will nichts entscheiden, will meinen Job machen. Gab's?
Also ich bin ja in meiner Rolle als Hauptabteilungsleiter ein bisschen weiter weg von den einzelnen Mitarbeitern manchmal, aber die gibt es natürlich vereinzelt. Aber die gibt es. Für mich war immer wichtig, das habe ich auch meinen Führungskräften mitgegeben oder auch allen Mitarbeitern, dass wir uns nicht jetzt bei dem, was wir machen, an den 1-2%, weil mehr ist es nicht,
orientieren.
Die da vielleicht das nicht wollen, weil die wird es halt immer geben. Das ist dann auch nicht schlimm, wenn der Großteil mitmacht.
Ja.
Und was mich immer echt freut, und das war damals bei der Innogy so, habe ich das erlebt, das habe ich auch wieder bei den Stadtwerken Münster erlebt, dass wenn es dann diese Review-Termine gibt, wo die Teams dann einmal vorstellen, was sie im Rahmen ihrer Teamreise sich erarbeitet haben, und dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorne stehen vor versammelter Mannschaft und etwas präsentieren, was vielleicht sie in ihrer Sachbearbeiterrolle noch nie gemacht haben.
Ja.
Das ist für mich so das, wo ich richtig Bock drauf habe, was mich dann richtig begeistert, wo ich sage, Mensch, das ist dann eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der das vielleicht noch nie gemacht hat, der immer nur quasi in der Sachbearbeiterrolle war. Und jetzt haben sie sich was erarbeitet, das wird vorgestellt, das wird präsentiert. Das macht ja was mit dir.
Mhm, richtig.
Und das haben wir, diese Erfolge, glaube ich schon, haben wir eingefahren. Mhm. Es hört halt natürlich nie auf. Es muss kontinuierlich weitergehen, sich weiterentwickeln. Deswegen ist das Nächste, woran wir jetzt arbeiten, natürlich auch, nachdem wir so ein bisschen Fahrt aufgenommen haben, in die Nachhaltigkeit zu gehen, damit das jetzt nicht so eine einmalige Geschichte von 6 bis 12 Monaten war und dann verpufft das halt irgendwie. Mhm. Das ist jetzt so, dass das, worauf wir und so ich mich jetzt auch konzentriere, da eine Nachhaltigkeit reinzubringen.
Ja, wenn ich da im Kopf gleiche ich jetzt immer so ein bisschen ab. Wir bei der Quantum haben das, vielleicht um das hier auch mal zu spiegeln, auch ähnlich gemacht. Unsere Reise begann damit, dass wir auch, da ist eine Fusion geplatzt und wir hatten weniger Mitarbeiter und viele Aufgaben. Also was du eingangs auch geschildert hast, eine latente Überlastsituation, die aber irgendwie gemanagt werden musste, weil es auch wirklich richtig ans Eingemachte ging. Ne? Auch ja, rückblickend auch ein guter Druckpunkt, um Sachen zu verändern. Ne? Und dann haben wir uns auch so Coaches geholt und da war es halt diese, ja, auch das agile Framework mit Scrum-Teams, sehr scrummig angelegt, haben alle mal so ein bisschen geschult und dann wurden diese Teams, haben sich so gebildet. Zum Teil würde ich das vergleichen mit diesen cross-funktionalen Teams, wo wir gesehen haben, okay, wir müssen jetzt mehr IT-Leute mit Fachleuten zusammenbringen, da entstand so ein neueres Team, cross-funktional besetzt, aber auch bestehende Teams wurden einfach gesagt, du bist jetzt ein Scrum-Team und ihr arbeitet jetzt so ein bisschen anders. Also jetzt haben wir angefangen zu sagen, okay, es gibt einen Product Owner, der sagt, was gemacht werden soll. Das Team sagt wie. Der Scrum Master hilft euch immer wieder besser zu werden. Es gibt einen Zielprozess irgendwie. Es gibt Sprints, die laufen 14 Tage. Da müsstest du vielleicht auch nochmal sagen, sind diese Teamreisen für euch auch so Sprints oder arbeitet ihr in dieser Sprintlogik auf, wo man am Anfang sagt, das nehmen wir uns vor für die 14 Tage. Jeder pullt sich das, was er meint, also pullt sich das, was vom vom Product Owner jetzt priorisiert wurde, macht es, dann gibt es eine schöne Review, man zeigt es allen, man misst Fortschritt irgendwie am besten metrisch definiert und macht eine Retro über das, wie man zusammengearbeitet hat. So, das haben wir so überall eingeimpft und das hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Manche haben einfach gesagt, du, wir machen Tagesgeschäft, wir müssen das nicht jedes Mal wieder planen, wir brauchen das nicht, ja. Wir brauchen nicht diesen, immer wieder diese Zettel von links nach rechts kleben, war immer so ein Thema, ne? Wenn man irgendwas erledigt hat, wo man sagt, lass uns das doch mal feiern. Das war für die gähnend langweilig und auch irgendwie lästig. Überhaupt das Meeting, die Meetings wurden natürlich mehr und es wurde gesagt, ja, Alter, wir schärfen jetzt nur noch die Klinge, aber kriege ich jetzt noch mal irgendwann einen Wald zu sehen, um diese ganz scharfe Axt dann anzuwenden? Wenn ich dir das alles so vorquassele, was davon erkennst du wieder bei euch und was habt ihr bei euch auch oder was habt ihr bewusst gar noch gar nicht? Also wir sind jetzt 2, 3, 4 Jahre weiter so.
Gefühlt alles, Timo? Gefühlt
ja, okay.
Alles. Sag auch gar nicht, ich finde das auch gar nicht schlimm.
Nee.
Also das passiert und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema bei uns also gewesen und es ist, glaube ich, immer noch dieses Thema Tagesgeschäft. Aber ich habe doch Tagesgeschäft. Und das verstehe ich auch und ich kann mich da schon hineinversetzen. Ja. Mein Credo ist da, das, was wir da machen, ist Tagesgeschäft. Also wenn wir uns zusammensetzen und die Dinge verbessern, das zahlt aufs Tagesgeschäft ein. Man muss natürlich die Zeit dafür haben, man muss ein Ressourcen-, Kapazitätsmanagement, klar, das braucht es. Das ist immer das Thema Rahmen. Aber das, was du gerade beschrieben hast, haben wir auch. Und wenn ich sage, das finde ich nicht schlimm, dann meine ich halt damit, dass uns das auch passiert, dass dann vielleicht auch mal etwas nicht so funktioniert. Wichtig ist, dass wir das halt nicht dogmatisch machen, sondern sagen so, das ist jetzt einmal so quasi von mir bestimmt worden, das muss jetzt so laufen, weil der da oben will das ja.
Ja.
Wenn es nicht funktioniert, dann macht bitte einen Vorschlag, was aus eurer Sicht besser funktioniert, wo ich nicht mitmache, wo ich auch ganz klar bin, wo ich sage, ich habe dafür keine Zeit, ich habe Tagesgeschäft. Da sage ich, das gehe ich nicht mit. Wenn du dir Zeit fehlt, fair, okay, dann lass uns drüber sprechen, wie wir vielleicht priorisieren. Ich stärke dir den Rücken. Vielleicht bleibt auch mal was liegen, vielleicht kann man auch mal was weg-x'en. Lass uns das mal anschauen, dann relativiert sich das schon. Und wir haben, das war am Anfang vor allen Dingen sehr stark ein Thema. Inzwischen ist es eher so, dass irgendwann diese Teamreisen sind gestartet. Da war noch so ein bisschen vielleicht Skepsis oder irgendwie haben wir die Zeit dafür. Und irgendwann, das war ein Erfolgsmoment für mich persönlich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, als dann die ersten anderen Teams, die noch nicht so weit waren, weil es ja ein Rollout, ne, und dann...
Ja.
Wir machen nicht alles auf einmal, die Coaches können sich auch nicht dreiteilen. Ja. Als dann die ersten Teams in anderen Abteilungen mal angefragt haben, gesagt haben, Mensch, die Kollegen da, die da hinten, die machen da was und wir wollen das auch machen. Das ist ja hilfreich und es gibt da auch einen Coach, der kommt vorbei. Und das ist dann der Moment, wo du sagst, so, ja, okay, hat gezündet, das hat eine Sogwirkung, hat eine Sogwirkung gebracht. Ja. Das finde ich halt auch viel, viel besser, als wenn man es nur irgendwo drüber stülpen muss. Das führte dann eher dazu, dass wir an unsere Ressourcen gestoßen sind mit den Coaches. Und das ist ja auch, du hast es ja gesagt, muss ja auch bezahlt werden. Also man muss ja auch ein bisschen strecken und gucken, dass das auch passt, dass wir gesagt haben, so, wir machen es jetzt häppchenweise, so dass wir es auch irgendwo stemmen können.
Okay. Gut, also aber jetzt mal hart reingefragt. Macht ihr diese Retros, also dass ihr die Teams, ob es Cross-Funktionale, euer Abteilungsleiter runter oder diese Linienteams, dass sie sich in gewissen Abständen darüber austauschen, wie sie miteinander zusammenarbeiten, ja, in so einem geschützten Raum, ne, wo das auch alles da drin bleibt und wo dann geguckt wird, welche 3 Themen wollen wir jetzt mitnehmen, die wollen wir anpacken in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten.
Das passiert. Ja. Und nur meine Befürchtung ist ja auch, deswegen das Thema Nachhaltigkeit, weil jetzt sind noch, also im Rahmen dieser Teamreisen sind die Coaches noch an Bord, die da auch so ein Stück
passieren gerade noch.
Genau, die das auch mitbegleiten. Und für das Thema Nachhaltigkeit haben wir gesagt, braucht es noch 2, 3 weitere Elemente.
Okay.
Das eine ist, dass wir erstmal sagen, okay, in jedem Team oder in jeder Abteilung muss es 1, 2 Mentoren geben, die ein Auge drauf haben, dass das Thema neue Arbeitsmethoden, agile Arbeitsmethoden auch wirklich weiter gelebt wird und das Thema entwickelt sich auch permanent weiter. Also braucht es ja auch immer so ein bisschen einen Vorreiter, ja, oder der die Themen da auch reinbringt oder sagt, Mensch, hier brauchen wir jetzt Hilfe, der das so ein bisschen begleitet. Und die bilden wir natürlich auch aus. Das heißt, die nicht mal ganz besonders, die haben auch eine intrinsische Motivation. Die sind also ganz, ganz wichtig, die Mentoren, weil irgendwann sind die Coaches nämlich raus. Ja. Sie kommen vielleicht irgendwann mal wieder, aber die braucht, das sind einmal die Mentoren. Dann, was es auch noch braucht, weil es ist ja ein großer Fachbereich, 230 Köpfe. Ja. Und es ist natürlich für mich auch nicht immer so einfach, dann dieses Thema dann auch aus meiner Rolle heraus irgendwie mitzusteuern, ein Auge drauf zu haben. Wie gesagt, wir brauchen noch eigentlich, wenn die Coaches raus sind, einen Transformationscoach für unseren Fachbereich, der an unsere Abteilungsleiterrunde angedockt ist. Weil man ja über die alle Abteilungen das sich halt anschauen muss. Das heißt, irgendwo müssen diese Fäden zusammenlaufen, um zu gucken, ob wir uns weiter in die richtige Richtung entwickeln. Wo fehlt es was? Und wenn es das nicht gibt, weil ich, dann schaffe ich das halt auch nicht. Es ist auch am Ende des Tages auch vielleicht bei mir nicht richtig aufgehoben, das im Blick zu behalten. Aber es ist für unsere Abteilungsleiterrunde ganz wichtig. Und deswegen haben wir gesagt, wir schaffen auch diese Rolle Transformationscoach und Organisationsentwicklung, so heißt sie, eine Referentenposition, die an mich angedockt ist, die sozusagen aber sehr stark mit der Abteilungsleiterrunde zusammenarbeitet, wo die Fäden zusammenlaufen. Und dieser Mensch wird dann, den haben wir noch nicht an Bord, also da sind wir gerade dabei, diese Rolle aufzubauen, wird dann natürlich sehr stark mit den Mentoren und Mentoren zusammenarbeiten, mit der Personalabteilung zusammenarbeiten, auch mal rausgehen, sich weiterentwickeln und dann rein, und damit wir aus uns selbst heraus uns weiterentwickeln können. Das ist also die zweite Säule. Und dann gibt es auch eigentlich einen dritten Punkt. Und das ist auch ehrlicherweise aus meinem vorherigen Leben, was ich so mitgenommen habe, wo ich auch das Gefühl habe, dass das echt hilfreich ist, wenn man da auch ein Ziel vor Augen hat. Das ist das Thema Reifegrad. Also, weil ich kann dir jetzt noch nicht eindeutig beantworten, weil wir arbeiten uns das gerade. Wann können wir denn sagen, dass wir als Organisation, Markt und Kunde, was agile Arbeitsmethoden angeht, gut sind? Ja. Wann sagen wir das denn? Also wann sagen wir, jetzt haben wir unser Seepferdchen gemacht, jetzt kommt irgendwie Bronze und dann kommt Gold. Also, ne, also das müssen wir doch an irgendwas müssen wir es festmachen können. Ja. Das muss konkret sein. Und das erarbeiten wir uns gerade und sagen, wie sieht eigentlich so ein Reifegrad-Modell aus? Wann ist denn ein Team, wann ist denn die Organisation beim Seepferdchen, bei Bronze, bei Silber, bei Gold? Was zahlt da drauf ein? Und wie messen wir das vor allen Dingen? Wie halten wir das nach? Das sind zum Beispiel Aufgaben, die dann in dieser Rolle Referent, Transformationscoach, dann liegen.
Also ihr investiert da auch in Personen, und manchmal findet man sie halt, ne, in den Linien und wo man unterwegs ist als Mentor oder so. Aber manchmal muss man sich vielleicht dann auch eine ganz neue Stelle schaffen und neu besetzen, um das ja nachhaltig zu verankern. Das haben wir auch festgestellt, vor allen Dingen, wie soll ich sagen? Wir haben, glaube ich, so ein bisschen festgestellt, dass Menschen, die sich, also die Veränderungsgrad, den man so schaffen kann, der ist gar nicht so groß. Also Menschen können sich irgendwie gefühlt nur so zu 10-20% so verändern, ne? Und dementsprechend langsam gehen solche Sachen auch. Und man merkt richtig, wenn man dann mal so Leute von außen holt und fest so anstellt, die in irgendeinen agilen, in irgendeinen New Work Arbeitszaubertrank schon mal gefallen sind und das wirklich in der DNA mitbringen, da kommt man richtige Schritte nach vorne. So, also dann macht man wirklich 7 Meilenstiefe, wo man vorher rumgekaut hat ohne Ende. Das sind einfach so ganz, bei uns so ganz einfache, banale Dinge, die auch, sag ich mal, so ein Meeting einfach ganz sauber, gut strukturieren können, die mit Miro, mit irgendwelchen Whiteboards umgehen können, die so einfach auch eine Struktur in ein Meeting bringen und das auch in der DNA drin haben und kein Meeting ohne Agenda, diese ganzen alten Krempelkram, der ja auch immer wieder kommt, die das aber einfach nonchalant durchziehen und immer mit den entsprechenden Tools, die jetzt auch nicht jedermanns Sache sind, da immer online und mit diesen Boards und Trello und was man sich alles, da können wir vielleicht auch nochmal gucken, ob was ihr so an Tools euch da angeschafft habt, die da so professionell und in einer Kamerasituation offen für alle damit umgehen können. Also das hat uns da geholfen.
Da kommt nämlich wieder das Tagesgeschäft. Und das war ja auch heftig die letzten 1-2 Jahre, das Tagesgeschäft mit dem, was wir da an Bremsen und Energiepreiskrise halt hatten. Und dann ist es natürlich auch nicht einfach, dort diese Fäden in der Hand zu behalten und das sozusagen voranzutreiben. Was da ist, ist die Motivation und die Offenheit. Das ist ja die Grundvoraussetzung, an den Themen zu arbeiten, sich dafür auch die Zeit zu nehmen. Und was es jetzt noch braucht für das Thema Nachhaltigkeit, ist halt dann auch also die paar Player, die da dranbleiben, ein Auge drauf haben, sich dafür verantwortlich fühlen, die braucht es jetzt noch.
Ja, weil es ist halt auch so, man, ja, Wir haben es auch gemerkt, wenn man da nicht dranbleibt, dann schleichen sich so, das fängt an mit Formulierung oder so. Oder manchmal haben wir auch überlegt, manche wollen einfach das Wort agil nicht mehr hören. Und dann wird das in so am Kaffeeautomat, dann wird das so besprochen. Und dann, ne, dann fällt da so ein Soufflé, kann auch sehr gut in sich zusammenfallen, weil alle unten irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, dagegen agieren oder sagen, ja, bei uns hat das nicht so funktioniert oder für uns ist das nichts, für die anderen vielleicht schon. Das ist auch so ein Prozess, den wir bemerken. Da muss man wirklich, permanent dranbleiben, um das zu verankern. Was ja immer noch eine ganz wichtige Sache ist, oder du hast eben gesagt, wie messt ihr Fortschritt im Sinne eines Reifegrades, Agilität, aber wie messt ihr denn generell Fortschritt, dass ihr mit eurem ganzen Kram richtig davor seid? Und wie gibst du Ziele in deiner Organisation? Du kriegst Ziele. Wie operationalisiert ihr das? Wie purzelt das so runter?
Auch da, also Ziele gab es natürlich schon immer im Unternehmen, aber auch dort haben wir sozusagen die Mechanik verändert, was Neues auch eingeführt, OKR. Das ist dann jetzt, also jetzt die Methodik an sich ist jetzt nichts Neues, aber das war jetzt für uns als Stadtwerke Münster neu, sozusagen nach OKR auszusteuern und unsere Ziele und Strategie zu operationalisieren, wie es so schön heißt. Und da sind wir auch gerade dabei, das jetzt sozusagen herunterzubrechen über die Unternehmensstrategie bis in die Hauptabteilung, Abteilung, bis in die einzelnen Teams dann runter. Und da haben wir uns auch in der Tat ein Tool angeschafft. Wir haben es vorher etwas hemdsärmelig über Excel-Listen und dergleichen versucht, also über den gesamten Konzern auch einmal festgestellt, das ist ein bisschen, da verzettelt man sich, es ist nicht so das geeignete Tool, um da den Überblick zu behalten. Und jetzt arbeiten wir da mit Progress Maker zusammen. Das ist auch, also wir haben ein Beratungs, genau, ne, und die auch ein Tool haben, wo man, wenn man so will, Drag and Drop mit ein paar Klicks seine Ziele herunterbrechen kann. Und das haben wir dann wirklich, also das haben wir wirklich ganz klasse, was ich auch richtig finde, nach Bilderbuch heruntergebrochen, wo wir gesagt haben, es gibt eine Strategie 2030, ja, die wir, ich glaube, die 2019 dann entwickelt wurde, 2019 bis in 2020 hinein, die wir dann sozusagen heruntergebrochen haben auf die einzelnen Bereiche und die wir jetzt über das Thema OKR operationalisieren in die Mannschaft hinein, über das Tool Progress Maker dann auch Transparenz haben, wo stehen wir dort, da sind wir gerade dabei, das jetzt noch dann sozusagen zu leben. Und da und noch da haben wir wieder gesagt, wir fangen in dem ersten Sprint, wir sind im Halbjahreszyklus.
Okay, da wollte ich auch fragen. Sprints sind bei euch Halbjahressprints?
Genau. Also wir haben gesagt, ein Sprint geht 6 Monate. Und weil wir jetzt ja auch nicht der klassische IT-Software-Hersteller sind, ich glaube, das kann ja auch jeder machen, wie er will. Hauptsache es funktioniert, sage ich mal. Und wir sind gerade dabei, wir sind damit relativ frisch gestartet und wir haben gesagt, wir üben das jetzt auch, also als Konzern, üben das mal mit dieser Methodik, machen das mal auf einen 6-Monats-Zeitraum und brechen das herunter und haben auch ganz klar gesagt, den ersten Sprint, da kann man nichts falsch machen und damit man auch so ein bisschen dann die Scheu davor verliert, um dann mit diesem Tool auch zu arbeiten und dann auch so sehr transparent unterwegs zu sein. Und auch das muss ja auch irgendwo mal gelernt sein, das so herunterzubrechen, zu gucken, okay, was ist eigentlich mein Objective, an welchen Key Results messe ich das? Das üben wir gerade und
das müsst ihr doch auch jetzt gerade starten, oder? Oder wie ist euer, also das Jahr ist neu und frisch.
Der Prozess müsst ihr doch gerade. Vom Zyklus her ist es so, dass wir, ich glaube, wir sind jetzt gestartet, Oktober, ich glaube, Oktober ging es los, der erste Sprint.
Ja, ach so.
Dass wir dann so über den Jahreswechsel das bis haben. März. Ob das jetzt so bleibt, das ist jetzt nichts in Stein gemeißelt. Ja. Das werden wir uns halt anschauen. Das ist jetzt auch der erste Sprint gemeinsam mit der Geschäftsführung, wo wir quasi über den gesamten Konzern dann am Ende die OKRs monitoren über dieses Tool und draufschauen, wie kommen wir eigentlich mit Blick auf unsere Strategie 2030 voran? Wo stehen wir da?
Okay, das heißt aber, das ist jetzt Gesamtmünster. Hast du ja gesagt, ihr wolltet Frontrunner sein, was diese neuen agilen Arbeitsmethoden angeht. Die anderen Bereiche arbeiten bis auf dieses OKR-Thema ja dann noch traditionell, sage ich mal, oder?
Ja, das ist auch übrigens gerade ganz, ganz aktuell bei uns in der Tat ein Punkt, weil wir uns nämlich die Frage gestellt haben, das muss ich vielleicht so beschreiben, es gibt eine Unternehmensstrategie 2030. So, die hat unterschiedliche Säulen und dann einzelne Handlungsfelder, die sich auf das Gesamtunternehmen erstrecken. Und diese Handlungsfelder werden operationalisiert über OKRs. Mhm. Und diese OKRs werden von cross-funktionalen Teams sagen, geowned und auch umgesetzt. Das heißt, das ist dann nicht nur immer nach Linienorganisation, und da kommen die Leute zusammen, die dieses Objective halt verantworten. Ja. Und dann reporten die da auch dazu. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, jetzt gibt es aber dann natürlich Teams in unserer Organisation, also Markt und Kunde, die in diesem Prozess so nicht direkt involviert sind. Das heißt, die einfach keine Objectives im Progress Maker drin haben.
Aber wie kann das sein? Das müsste auch jeder ein Objective haben.
Ja, eigentlich schon. Also jeder zahlt auch auf die Ziele ein.
Ja.
Aber ich sage jetzt mal, wenn ich mir jetzt einfach sozusagen ein Team aus dem Kundenservice dann rauspicke als Team, als Linienorganisation,
ja,
dann sind sie dort mit einem eigenen Objective so noch nicht vertreten. Aber wir sagen, es ist wichtig für die gesamte Organisation, Markt und Kunde oder für das gesamte Unternehmen, dass sich auch alle Mitarbeiter darin wiederfinden.
Aber ihr habt jetzt zum Beispiel in dem Bereich, da bietet es sich ja an, Servicequalität, regelmäßige Kundenumfragen ergeben einen Net Promoter Score von plus X. Und das messen wir.
Genau, das ist ein Beispiel, und das machen die Kollegen auch. Also, und was mich da auch freut, ist, dass die das quasi auch aus sich heraus machen und sagen, so Mensch, ich gebe jetzt diese, also okay, das Unternehmen hat gesagt, wir wollen es jetzt mit OKR machen, es gibt auch andere Methoden. Ja. Und jetzt gibt es dieses Tool Progress Maker, und jetzt wurde erstmal die Unternehmensstrategie da heruntergebrochen. Und das nutzen wir jetzt auch für uns, weil wir haben ja Ziele, die verfolgen wir, und wir plotten da das jetzt auch rein. Und wir haben jetzt damit, sind wir jetzt frisch gestartet, und das nächste, was wir jetzt dann auch innerhalb unseres Fachbereiches dann machen werden, dass wir sagen, okay, die Unternehmensstrategie ist operationalisiert, und jetzt schauen wir mal, ob sich auch jedes Team darin wiederfindet, und die Teams, die da noch nicht drin sind, die noch nicht ihre Objectives da reingeplottet haben, die machen das jetzt. Das ist jetzt noch nicht als eine Entscheidung innerhalb meines Fachbereiches gefallen, weil wir gesagt, wir parken das, weil wir, und da schließt sich auch da wieder der Kreis, die letzten 12 Monate mit nichts anderem beschäftigt waren als Strom, Gaspreisbremse und so weiter und so fort. Da war ich auch wirklich bei den Kollegen zu sagen, okay, jetzt da auch dann ein Tool nochmal kennenlernen, da nochmal was reinschreiben. Da ist dann, bist du im absoluten Krisenmodus, Krisenmanagement, da muss man auch einfach ganz platt Prioritäten setzen.
Ja, das ist ja dann, das sind dann, ja, chaotische Situationen, wo du dann einfach sagst, so, ich muss jetzt bremsen, Alter, ich muss preisbremsen. Ich habe, das Ziel ist klar, musst du mir nicht sagen. Und das Datum steht auch in der Regel fest, beziehungsweise wird politisch dann immer wieder, kommt es auf einmal sprunghaft näher an einen heran. Aber was ich jetzt eben meinte, auch noch die Frage, Markt und Kunde, ihr als Hauptabteilung, ihr macht das jetzt so, aber die Abteilung daneben, Netz und Kraftwerk, diese hängen ja auch in diesem OKR drin, jetzt neu, denke ich mal, aber die haben jetzt noch nicht so wie ihr die Arbeitsmethoden innerhalb der Hauptabteilung angepasst und verändert, richtig? Oder habt ihr schon Abstrahleffekte feststellen können von eurem Tun?
Ich glaube, hier und da gibt es schon durchaus Abstrahleffekte, aber so wie ich mir das jetzt wünschen würde, wir das innerhalb unseres Fachbereiches hatten, also Markt und Kunde, diese Sogwirkung, dass dann plötzlich die Teams anklopfen, haben wir so im Konzernverbund so noch nicht. Dass man dann, also Austausch gibt es dort schon. Aber vielleicht, wo ich dich so ein Stück weit halt korrigieren muss, wir haben es sozusagen auf unsere Art und Weise gemacht, also etwas vielleicht intensiver und fokussierter, sozusagen dieses Thema agile Arbeitsmethoden eingeführt und Methodenkompetenz. Es gibt aber natürlich fürs Gesamtunternehmen auch einen Methodenkoffer. Also innerhalb der Personalabteilung gibt es auch ein Team, das nennen wir die Wir-Werke.
Ja.
Die, wenn du so willst, das Angebot stricken, dass quasi jedes Team, jede Abteilung, jedes Ressort dann sozusagen sich daraus bedienen kann und sich die Sachen rauspickt, die einem halt helfen, um voranzukommen. Und das passiert auch, also gibt es schon natürlich auch eine strukturierte Vorgehensweise. Ich glaube, wir machen es einfach etwas intensiver, und ich glaube, hätte es dass dieses ganze Krisenmanagement der letzten 1 bis 2 Jahre nicht gegeben, wären wir auch wahrscheinlich schon etwas weiter und hätten auch einfach mehr Nerv und Zeit dafür, auch in den Austausch mit den anderen Fachbereichen, mit den anderen Ressorts dann zu gehen und diese Sogwirkung entstehen zu lassen.
Ja, klar. Also ihr habt euch zwar sozusagen schon aufgeladen, aber es war einfach noch keine Zeit, um das jetzt irgendwie dann mal zu teilen, auch in einer ruhigen Minute mit anderen Hauptabteilung mal zu besprechen und die Learnings dann irgendwie zu teilen, ne? Und dann mal einen Funken zu setzen und zu sagen, komm, probier doch das auch mal aus.
Ja, also vielleicht ganz konkret, also wir mussten es jetzt im Jahr 23 leider Gottes schieben, weil einfach die Zeit nicht da war wegen den bekannten Themen, haben gesagt, Mensch, vielleicht sollten wir einfach mal das, was wir mit unseren Teamreisen machen, einfach mal im Rahmen einer Tagesveranstaltung in unserer Mehrzweckhalle, die wir hier haben, das ist eine große Halle, einfach mal die im Rahmen von Gallery Walks die Themen mal aufbauen und das gesamten Unternehmen und den Führungskräften auch mal präsentieren, einfach, dass sie es einfach sich mal anschauen können. Ja. Und die Mitarbeiter, die es gemacht haben, selbst das zeigen, so wie wir das in Reviews halt auch machen, ja, um mal ein bisschen Werbung zu machen, damit hier nochmal rumgehen kann. Und das konnten wir einfach schlichtweg wegen Kapazität und Zeitgründen leider Gottes nicht umsetzen. Wir haben es fürs Jahr 24 vorgenommen. Also das sind, also wir haben da schon Ideen, die wir umsetzen wollen, um dann sagen den Abstrahleffekt in die gesamte und das gesamte Unternehmen auch dann zu haben. Aber das hat uns ein bisschen gebremst im wahrsten Sinne des Wortes.
Verstehe. Ich puzzle mir das immer so ein bisschen zusammen. Du hast eben schon gesagt, ja, Retros machen wir, Haken dran, Reviews macht ihr auch, also zeigen, was ihr in einem gewissen Zeitabschnitt erarbeitet habt in den Teams. Jetzt sagst du irgendwie bei OKR habt ihr so Halbjahressprints euch gegeben, wo ihr euch diese Ziele wieder anguckt, aber ihr habt auch, also es gibt schon auch kleinere Sprint-Einheiten, oder? Wo gewisse Teams sich sagen, wir machen 2 Wochen Sprints, wir nehmen uns was vor und nach 2 Wochen machen wir eine kleine interne Review für Leute, die das interessiert.
Genau, also überall dort, wo ein Cross-Team zusammenkommt und fokussiert an ein Thema arbeitet, passiert genau das.
Ja, und in Linienteams noch nicht, da nicht, weil das Geschäft und...
Also das möchte ich jetzt gar nicht ausschließen, Tim. Also das kann ich jetzt nicht so ad hoc so beantworten. Also ich, dadurch, dass wir jetzt sagen, das ist ja, deswegen haben wir es ja auch gemacht, mit diesen Teamreisen in die Linienorganisation reingegangen sind und dort sagen Methodenkompetenz aufgebaut haben, passiert das dort sicherlich auch. Und wir haben auch über unsere Personalabteilung auch das Thema, du hast es ja vorhin angesprochen, ne? Product Owner, Scrum Master. Also wir haben Scrum Master auch an Bord innerhalb unserer, genau, die gibt es. Ja. Die gibt es, die dann auch dann in der Linienorganisation immer dann, wenn man ein Thema hat, was man fokussiert abarbeiten will, dann natürlich auch unterstützen und auch helfen. Wie strukturiert machen wir das? Wie intensiv machen wir das? Wie transparent machen wir das? Ich glaube, da kann man sicherlich nochmal dann draufschauen und da sind wir auch noch nicht da, wo ich sage, wir haben jetzt, also wir haben noch nicht Gold erreicht, um mal bei diesem Beispiel vorhin zu bleiben. Also wir sind jetzt vielleicht so vom Sprung irgendwie in Bronze hinein, aber ich glaube, Silber und Gold liegt noch vor uns.
Wo du das sagst, so ein bisschen, wie man sich fühlt, wie weit man ist und nicht oder auch nicht. Es war bei uns ganze Zeit lang so, dass sich alles erstmal viel beschissener angefühlt hat. Also wir sind gestartet mit diesem ganzen Kram. Und es hat sich eigentlich nur beschissen angefühlt, weil erstmal im ersten Moment durch diese Strukturen, die wir eingeführt haben, wurde alles viel transparenter. Was jemand macht, was jemand nicht macht. Wenn ich das jetzt als Beispiel nehme, wir haben auch angefangen, diese Dailies in diesen Teams einzuführen. Wo man dann sagt, Timo sagt, ich mache heute das. Nächsten Morgen stehst du wieder da, kannst dein Zettel nicht von links nach rechts kleben. Und das Team fragt dann, wieso hast du es denn nicht gemacht? Ja, da kam mal irgendwas anderes vor. Okay, sollen wir dann nochmal drüber reden, was die Prio ist jetzt für dich auch? Ja, und so. Und dann wurde transparent, wie gearbeitet wird. Und da machst du erstmal den Vorhang auf und siehst eigentlich erstmal, oh, da ist aber noch einiges, was dann auch dazu geführt hat, dass man gesagt hat, du, das ist ja noch beschissener, als ich gedacht habe. Hätten wir das nicht alles lieber hin im Eckbüro, im 1:1-Gesprächen, das ist viel besser sozusagen, wenn man das gar nicht hört, als wenn das jetzt alles dann auf den Tisch kommt auch, ne? Und kannst du das nachvollziehen oder auch beobachten bei euch, dass ja durch gewisse Scheinwerfer, die dann auf einmal an sind, dann doch auch klar wird, da haben wir...
Ja, doch, also da poppt natürlich einiges auf, da sind natürlich meine Abteilungsleiter und Teamleiter näher dran als ich, aber ich erlebe das ja auch bei mir in meinem eigenen Team.
Ja, du bist ja auch ein Team.
Ganz genau, ich bin ja auch ein Team.
Welches Team ist deins?
Also ich bin ein Mitglied des Teams AL-Runde, Abteilungsleiter.
Genau, okay, so.
Und wir machen auch unsere Teamreise. Und wir haben uns ja auch genauso wie die anderen Teams in unserer Ligenorganisation gefragt, also wo stehen wir, wo wollen wir hin? Was sind eigentlich unsere Themen, an denen wir arbeiten müssen? Dann haben wir auch uns Coaches an die Seite genommen, die uns da auch begleitet haben. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir als Team, die Reorganisation steckte noch ein Stück weit in unseren Knochen. Es gab auch personelle Veränderungen, aber auch durchaus zu sagen, okay, als Team zusammenwachsen, sich ein bisschen kennenlernen, Rollen besprechen und dann aber auch ganz stark und ganz intensiv nochmal das Thema Ziele und Strategie nochmal glatt ziehen, nochmal klar haben, auf einen gemeinsamen Nenner kommen oder auch halt dann solche Entscheidungen zu treffen, okay, wie wollen wir das mit OKR denn nun ganz genau machen? Also muss jedes Team im Progress Maker sein OKR-Set haben, ja oder nein? Ne? Also solche Themen da auch mal zu besprechen. Das machen wir dort auch und genauso wie du sagst, nur wenn man sich die Zeit nimmt man sich hinsetzt und diese Teamreise durchführt. Und dafür, also es ist ja auch schwierig, die Zeit muss man sich nehmen, aber dann poppen die Themen auf. Weil sonst bin ich halt immer im Arbeitsalltag, mache und tue und kann so Thesen äußern, warum vielleicht etwas funktioniert oder nicht funktioniert, aber so genau weiß ich es nicht. Man muss sich einfach dafür die Zeit nehmen. Ich habe bisher, also gibt natürlich, also manchmal gibt es auch Workshops, wo wir zusammenkommen, wo wir sagen, das war jetzt ganz besonders erfolgreich. Also ja, aber es gab bisher noch keine Runde, wo ich gesagt habe, das war, da haben wir Zeit verloren. Das war schlecht, dass wir uns zusammengesetzt haben und versucht haben, an diesen Themen zu arbeiten, innerhalb des Teams Abteilungsleiterrunde.
Aber ihr seid jetzt nicht so, dass ihr euch jeden Tag trefft und dass jeder jetzt weiß, der Özbay wollte heute das machen, der andere hat sich das genommen, jenes, und nächsten Tag sitzt er wieder da und guckt, wie er fort, also so.
Nein.
Dailies macht ihr jetzt nicht in dem.
Nein, das machen wir so nicht. Ich glaube, das mag durchaus dann in der Organisation, die ist ja groß, dann in einigen Teams und in einigen Abteilungen dann auch passieren, aber innerhalb unserer Abteilungsleiterrunde machen wir das so nicht.
Okay. Cool, und habe ich alles mal so reingefragt bei euch. Ich darf immer nicht vergessen, dass ihr eigentlich, wie du sagst, erst seit einem Jahr unterwegs seid, ne? Und wenn ich das so spiegel, wir sind, weiß ich nicht, 4-5 Jahre unterwegs, aber es sind 20 Leute oder 25 Leute. Bei euch ist das Faktor 10. Und ich habe mich selber immer schon gefragt, wie lange soll das jetzt eigentlich noch dauern mit 20, 25 Leuten, bis man da mal einen Reifegrad erreicht hat, wo man sagt, das ist jetzt, das wuppt. Also da allen Respekt, das, was ihr schon geschafft habt und was aber auch natürlich noch vor euch liegt. Ich gehe noch mal so ein bisschen durch. Was habe ich mir so aufgeschrieben? Meinst du, dass die Stadtwerke Münster insgesamt in ein paar Jahren ein komplett agil arbeitendes Unternehmen sein wird?
Also sicherlich mehr, als es jetzt der Fall ist. Das glaube ich schon, aber ist mal die Frage, was man unter komplett agil versteht. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt so vor Augen führe, also dass man dann wirklich ist, dann überhaupt keine Linienorganisation mehr gibt und
selbstorganisierende Teams, die
babbeln,
holokratisch.
Genau, das wird es nicht geben und davon muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich auch nicht überzeugt, dass das jetzt für uns als Stadtwerk das richtige Modell wäre, das komplett so zu machen, weil wir haben natürlich auch, wir sind ja Energieversorger, es gibt Infrastruktur. Und jetzt bin ich kein Ingenieur, aber ich sage, gewisse Methoden kannst du immer und überall anwenden. Die Überzeugung habe ich schon auch. Aber wenn da eine Leitung gelegt werden muss, dann musste der gelegt werden, dann musste sicher sein. Und da weiß nicht, ob du da jetzt irgendeine agile Methode drumherum brauchst.
Ja, aber das hört man halt häufig auch in der Energiebranche. So, sag mal hier, das ist jetzt keine Software, die man so umprogrammieren kann. Das ist jetzt wirklich, wir bauen Kraftwerk. Da kann man jetzt, ne, da wird immer so argumentiert, das ist was für die ungefährlichen Dinge. Wenn es richtig für Männer hart wird und gefährlich, dann hören wir auch mit dem Scheiß, ne? Dann ist wieder so, und das steht.
Genau, das ist natürlich wiederum ein Extrem, was ich jetzt, wovon ich auch kein Fan wäre. Also ich bin wirklich der Überzeugung, dass du es überall einsetzt, weil überall hast du Probleme oder Herausforderungen. Überall musst du dich irgendwie entwickeln. Überall findet Veränderung statt und damit musst du umgehen. Und dafür kann diese Methodenkompetenz ja nicht schaden. Also kannst du es dann einsetzen, aber nichtsdestotrotz, wir sind ja nun als Energieversorger kein Beratungsunternehmen. Wir sind kein 100% Dienstleister. Also das ist, da muss man schon gucken. Ich glaube, da muss auch jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden. Klar. Insofern, wenn da eine Frage war, sind wir jetzt so 100% agil und komplett und Bilderbuch? Ich glaube, das müssen wir gar nicht sein.
Ich habe immer noch das Beispiel im Kopf, immer dieses Thema, wir nennen das jetzt Retrospektive, aber bei der Feuerwehr durchaus ja ein gefährlicher Job, wenn die ihren Job machen, gibt es eine ganz normale Einsatznachbesprechung. Und das ist nichts anderes als eine Retro. Wie haben wir jetzt hier das Feuer gelöscht? Und wo ist eigentlich Heinz geblieben mit, weiß ich nicht, mit dem Schlauch? Und da passiert das auch in kritischen, sage ich mal, Umgebungen. Okay, gibt es denn so andere Stadtwerke, wo du mal hinschaust oder die mal zu euch schon geschaut haben? Oder ist das noch gar nicht so bekannt eigentlich, dass ihr da euch auf diese Reise begeben habt? Gibt es da schon so?
Ja, also auch dort, das soll jetzt nicht immer eine Ausrede sein, aber hat, glaube ich, auch die letzten ein, zwei Jahre auch, haben wir so unter den Bedingungen gelitten und da kam auch dieser Austausch zu kurz, den ich auch gerne persönlich durchaus etwas mehr stärker vorangetrieben hätte. Insofern noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Aber ich glaube, weder sind wir die Ersten, die das machen als Stadtwerk.
Hast du ein Beispiel noch im Kopf? Irgendwie, wie du sagst, da oder?
Nein, also konkret Beispiel habe ich jetzt so nicht. Also ich habe jetzt über dein Podcast fällt mir da das ein oder andere Beispiel natürlich auch ein, aber jetzt also kein Stadtwerk, wo ich sage, da sind wir jetzt etwas enger verbandelt, mit denen arbeiten wir etwas enger zusammen. Da fehlt mir noch so ein bisschen der Einblick an der Stelle. Und wo ich aber schon, weil das merke ich auch innerhalb der Stadtwerke Münster, glaube, dass in der Art und Weise, so wie wir es jetzt gemacht haben, dass wir sagen, wir jedes Team geht auf eine Teamreise mit einem Coach. Es gibt einen Referenten, also einen Transformationscoach, es gibt Mentoren, es gibt Cross-Teams, die wirklich die Verantwortung haben, nicht eine Linienorganisation, das muss man mal wiederholen. Ne? Ich glaube, da sind wir schon etwas weiter als der Durchschnitt. Empirie habe ich noch nicht, weil da war ich die letzten ein, zwei Jahre auch eher mit anderen Themen beschäftigt.
Ja. Nee, aber vielleicht hört das ja der ein oder andere und nimmt mal Kontakt auf, wenn da ein bisschen Ruhe
einkehrt. Sehr gerne.
Also ich bin oder auch gerade, wenn nicht keine Ruhe überhaupt nicht einkehrt, weil das ist ja das Thema. Ne? Also es wird in den 24 wird jetzt nicht Ruhe einkehren. Vielleicht dann eher so der Appell, mal über seinen Schatten zu springen und dich dann doch mal anzurufen, auch wenn es hoch hergeht und trotzdem mal versuchen, ob man nicht irgendwo einen halben Tag sich mal rausschält und sich gegenseitig besucht und sich gerade in diesen
heißen Zeiten. Was ich da übrigens nur sagen kann, also nicht nur, das ist auch wichtig, dass das die Führungskräfte machen, sondern wir haben ja vorhin von diesen Mentoren gesprochen.
Ja.
Ich bin ein ganz großer Fan davon, wenn unsere Mentoren rausgehen und auch mal in andere Stadtwerke oder auch einfach in Branchenunternehmen, ne, Befreundete, wo man vielleicht auch ein Netzwerk hat und mal gucken, Mensch, wie macht ihr das eigentlich? Ich glaube, das ist fast noch viel wichtiger, als dass ich das mache, dass dann sozusagen unsere Mentoren das machen, weil die das ja wieder mitnehmen und in die Teams eintragen.
Ja. Irgendwann muss der Ball einfach weiterrollen und die müssen es einfach nehmen und sonst skaliert das einfach nicht, sonst hängt das immer an einem wenigen fest. Cool, das war jetzt. Ich fand es eigentlich ganz spannend. Warum findest du das denn nicht so spannend? Eingangs hast du gesagt, Timo, ich hoffe, das wird irgendwie spannend. Denkst du, das ist eigentlich so ein langweiliges Thema oder weil ihr noch nicht so weit seid?
Ich finde es natürlich ein hochgradig spannendes Thema, deswegen machen wir es auch. Aber ich bin ja auch ein Fan von deinem Podcast.
Ja.
Und hört da gerne halt rein und bin immer so fasziniert von den Themen und von den entsprechenden Gästen, was die so berichten. Und dann ist natürlich so ein bisschen der Maßstab.
Ja.
Und nein, ich finde es hochgradig relevant
und
finde es auch wichtig und spannend.
Ich habe da lange nichts zu gemacht, war irgendwie so auch immer woanders unterwegs. Wenn ich mit Menschen aus Stadtwerken rede, mit Geschäftsführer, Geschäftsführerin, da pieke ich dann immer mal da so rein. Ne? Oder auch bei IT-Dienstleistern hier und da. Aber natürlich da dann in dem Moment nicht so das Schwerpunktthema. Insofern fand ich es jetzt cool, dass mal wieder. Und ich kannte auch jetzt kein Stadtwerk, was sich so auf die Reise begeben hat. Also ich würde sagen, meldet euch da draußen mal, wenn ihr auch irgendwie unterwegs seid oder wenn ihr jemanden kennt oder jemanden, dann müssen wir das wieder aufs Tablett mehr bringen. Okay, erstmal, ich sag ganz herzlichen Dank für die, ich weiß nicht wie lang, weil es war eine Stunde, anderthalb, für deine Zeit und ich wünsche euch noch alles Gute in diesem noch jungen Jahr. Es ist noch vieles möglich, 2024.
Lieben Dank, Timo. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gern. Gut, dann mache ich jetzt hier mal Aufzeichnung stoppen.
Ihr findet den Podcast bei Apple, Spotify, Deezer und natürlich auf unserer Website Utility 4.0. Wenn es euch gefallen hat, freut sich mein kleines Ego über ein paar Sternchen oder Likes an den entsprechenden Stellen. Lasst uns auch gerne über die Podcast-Themen diskutieren. Am besten auf LinkedIn, wo ich regelmäßig die neuen Folgen poste. Genauso, wenn ihr Feedback habt oder Ideen, einfach eine Nachricht dalassen. Ich antworte as soon as possible. In diesem Sinne.